Herzlich willkommen zur Folge 50 von Channelcast.
Dem Jubicast.
Dem Jubicast. Wir klatschen.
Hey. Oh, oh,
hey. Ja, ihr merkt schon, volles Haus. Alle 8 Hörer sind da. Und, bitte?
Es sind nur
6. Es sind nur 6, ja, gut. 2 kommen, glaube ich, noch. 2 kommen, glaube ich, noch. Oder 7 sind wir. Ein paar kommen noch. Ja genau, heute live aus Schwabing. Wir sitzen hier im Wirtshaus und zwar am Brunnwart heißt er, glaube ich. Nee, zum Brunnwart heißt er, richtig, ne? In der Biedersteinstraße.
Das kann durchaus sein.
Und ja, uns freut es sehr, dass doch der eine oder andere heute zu uns gefunden hat. Für uns auch ein Novum, dass wir mal Hörer einladen und sagen, kommt ruhig vorbei, wenn ihr mal mit dabei sein wollt live, wenn wir aufzeichnen. Und wir haben noch ein Mikrofon frei, weil... Nämlich unser vierter Mann fehlt. Also der Markus wäre nämlich da.
Moin, moin, servus, ja.
Der Andreas wäre da.
Hallo, hallo.
Wer uns aber abgängig ist, das ist der Alexander Roth. Und Grund ist ein Vulkan.
Auf Bali.
Auf Bali. Der
ist der
vor,
auf Bali?
Oder ich glaube Indonesien, glaube ich.
Irgendwo da unten. Ne?
Und der ist vor 10 Tagen ausgebrochen und hat viel Asche ausgespuckt. Und seitdem kriegen die Fluglinien dort unten... den Flugplan nicht mehr auf der Reihe und der hätte heute eigentlich ankommen sollen am Nachmittag im Münchner Flughafen und wäre dann nach 13 Stunden Flug oder 14 Stunden Flug direkt zu uns gestoßen, aber der hat uns vorgestern darüber unterrichtet, dass sein Flug storniert ist und er jetzt einen Tag später zurückkommt nach München. Das heißt, der muss jetzt einen Tag länger Urlaub machen. Ist bitter, ne?
Das ist eigentlich total bitter. Der hätte ja gut zu tun eigentlich hier.
Der hätte gut zu tun, ja.
Zum Beispiel mit Channelcast 50, dem Jubicast.
Ja, da hätte er mal ein paar Anekdoten erzählen können.
Mensch, ja.
Aber jetzt geht's halt nicht. Naja, insofern haben wir heute ein Mikrofon frei oder ein Headset frei und das werden wir natürlich auch weitlich nutzen. Ist ja da auch der eine oder andere da, den wir dann mal mit ins Gespräch reinholen und so über das eine oder andere Thema dann auch sprechen können. Wir haben wie immer ja einiges vorbereitet. Wir werden da munter durchhuschen und mal schauen, wie wir da vorankommen. Weil wir wollen uns ja nachher auch noch ein bisschen zusammensetzen, auch so noch ein bisschen quatschen, bisschen offline. Und ja, wollen wir sehen. Dann können wir gleich direkt einsteigen, hätte ich gesagt, oder? Klick, klick.
Haben wir eigentlich schon...
Was? Ich sag gar nichts mehr.
Ja doch, sag.
Nein.
Was wolltest du sagen?
Nein, alles in Ordnung.
Alles in Ordnung.
Ich habe gerade
unsere Hörer fotografiert.
Ist noch irgendein Faktencheck
offen? Ich werde gleich versuchen, sie zur Post zu fahren. Bitte was?
Ist noch ein Faktencheck offen?
Ich habe das Wort noch nie gehört.
Ach so. Ich wollte noch was sagen. Im Übrigen, nicht nur Channelcast hat ein Jubiläum und 50. Sendung. So, ich habe noch was mitgebracht. Hört mal rein.
How much do you think this advanced operating environment is worth? Wait just 1 minute before you answer. Watch as Windows integrates Lotus 1-2-3 with Miami Vice. Now we can take this Ferrari and paste it right into Windows Write. Now how much do you think Microsoft Windows is worth? Don't answer. Wait until you see Windows Write and Windows Paint and to listen to what else you get at no extra charge. The MS-DOS executive, an appointment calendar, a card file, a notepad, a clock, a control panel, a terminal, a principal, a RAM driver. And can you believe it? Reversi. That's right. All these features in Reversi, all for just how much did you guess? 500? 1,000? Even more? No, it's just $99. That's right. It's $99. It's an incredible value, but it's true. It's Windows from Microsoft. Order today.
Jetzt kommt's langsam durch, oder?
Unglaublich.
Es ist 30 Jahre Microsoft.
30 Jahre Windows.
Genau, das haben wir für die Hörer hier vor Ort.
Genau.
Ihr habt das jetzt gerade nicht gehört, das war eine Ansprache, ich denke mal, von Bill Gates.
Nein, das war Steve Ballmer. Ach,
war das von Ballmer?
Das war Steve Ballmer in einem unsäglichen genau. Jackett mit einer unsäglichen Krawatte und noch total jung.
Genau.
Und verkauft Windows 1.0 oder
was
die erste Version von Windows.
Es ist 500 Watt.
Und zwar in seiner unnachahmlichen Art als wirklicher Starverkäufer. Also sensationell. Und das haben wir eben gerade eingespielt. Ja,
wie auf dem Fischmarkt, ne?
Wie auf dem Fischmarkt. Wirklich wie auf dem Fischmarkt, ja. So ist, kann man es glaube ich sagen. Also er war schon immer ein Sales-Droide.
Ein Sales-Droide.
Sales-Droide, ja. Das ist ein schönes Wort, oder?
Es ist ein sehr schönes Wort, muss man echt sagen.
Droide oder Druide?
Droide.
Ach, Droide.
Naja, so ein Roboter halt, ne? So ein Sales-Roboter. So eine Sales-Maschine. Sagt dir doch bestimmt was. Genau, also.
Mir sagt das gar nichts.
Dann natürlich auch Glückwunsch an Microsoft sozusagen, für 30 Jahre Windows.
30 Jahre Windows, aber 50 Jahre Channelcast.
Aber 50 Jahre Channelcast. Und ich muss leider auch gestehen, dass ich Windows vielleicht so geschätzt 11 bis 12 Stunden benutzt habe. So in meinem Leben. Viel mehr waren es nicht. Vielleicht sollte ich mir das mal wieder anschauen. Vielleicht ist es ja mittlerweile ganz gut
geworden. Am Tag oder in Summe? Nee,
in Summe. Ich habe eigentlich nie mit Windows gearbeitet.
Und in der Parkstadt auch nicht?
Nee. Immer mit den anderen. Aber naja, ist halt so. Gut, dann steigen wir mal ein. Wir haben einiges an Personalien, die wir durchgehen wollen. Und die erste, die wir notiert haben, es gab einen Wechsel an der HP-Spitze, nämlich der Jan Riecher. Der löst den Jochen Erlach ab.
Ach, da haben wir doch gleich einen Einspieler.
Da haben wir gleich einen Einspieler, gleich einen Experten, der hier mal Platz nimmt und sich das Headset schnappt. Und Vorsicht, schmeißt das Glas nicht um. So, stellen Sie sich bitte kurz vor, mit Vorname, Nachname.
Ja, habe die Ehre, Michael Schickram.
Ganz genau.
Michael Schickram, übrigens schon mal zu Gast im Channelcast gewesen vor...
CC. Eigentlich immer zu Gast im Channelcast.
Eigentlich immer als Schattenredaktion, aber tatsächlich live.
CC 018.
Genau. Ausgabe 18
Channel, tatsächlich. Channelcast Nummer 18 war bei mir im Wohnzimmer.
Richtig.
In der Fischfabrik. Da war Damian noch dabei.
Ja.
Der damals
noch. Der Fisch. Heute noch nicht da ist, den wir noch schmerzlich vermissen. Damian, wo bist du?
Ja, keine Ahnung, wo
der ist. Ja, Wahnsinn.
Damals noch Fischfabrik genannt.
Richtig, Fischfabrik. Richtig. Ja, genau, weil es kommt daher, weil der Andreas immer so viele Fische gezeichnet
genau.
hat. Auf diesen komischen genau. Holzstecken da.
Genau.
Den Pommesgabeln waren
das. Exakt, ne? So ist das nämlich gewesen.
Das machst du aber nicht mehr.
Nee, das mache ich nicht mehr. Da gibt's eine Geschichte zu. Ich habe das immer über GMX verschickt. Und der Verteiler war ja immerhin 400 Empfänger groß.
Ja.
Und tatsächlich hat mich GMX dann als potenziellen Spammer abgeklemmt.
Ganz genau so ist es, ja.
Ja.
Naja.
Genau so war es gewesen.
Dass seine Berechtigung gehabt haben.
Da haben die völlig recht gehabt mit. Ich habe dann auch prompt aufgehört zu spammen. Ja.
Darf ich ein kurzes Errater zu CC018 noch nachschieben?
Aber selbstverständlich.
Jetzt endlich.
Nach Jahren.
Nach 3 Jahren.
Yes. Ihr habt mich damals gefragt, warum ich bei der Also kaufe. Und ich habe erzählt, dass ich seit 19 Jahren den gleichen Ansprechpartner habe. Ich habe dann wütende Anrufe bekommen, warum ich den Namen nicht sage. Ich sage jetzt Urs Kramer. Ich gehe davon aus, ihr hört jetzt auch zu. Schöne Grüße nach Soest.
Okay.
Ah.
Sehr gut.
Ah, da war der Name. Den hast du bis heute?
Den habe ich bis heute, natürlich.
Donnerwetter. Weil das ist ja seit dem letzten Channelcast, zu dem du da warst, schon
3 Jahre.
Wieder ein paar Tage her.
Fast 3 Jahre, oder?
Ja.
Ja. Ja. Jedenfalls bist du prädestiniert für dieses Thema, wie der Marco schon völlig richtig festgestellt hat, weil du ein langjähriger HP-Partner bist oder schon immer HP-Partner bist.
Offline hatte ich das festgestellt, Christian.
Offline hattest du das festgestellt.
Ja, das stimmt.
Genau. Ja, ja. Bist du eigentlich schon immer HP-Partner oder bist du mal fremdgegangen vorher?
Ganz früher, Anfang der 90er, haben wir ein bisschen Acer gemacht und dann so etwa zu 2.
Das sind die ja gerade gestartet, oder?
Die hieß noch Multitech, ja.
Und da muss man gleich sagen, definiere ein bisschen.
Ja, es war nicht ganz wenig.
Naja. Ich glaube, da war jemand sehr traurig, als ihr geschiftet habt.
Aber dann so 91, 92 ist zu HP gegangen.
Okay. Und seitdem?
Und seitdem dabei, ne? Fast 100% HP.
Genau, das heißt, du hast schon viel kommen und viel gehen sehen bei HP.
Oh ja.
Wie geht's dir jetzt mit der Aufspaltung?
Es ist noch ungewohnt.
Inwiefern?
Das, was psychologisch ein Problem, zumindest für mich, der ich jetzt seit einem Vierteljahrhundert mit den Jungs zusammenarbeite, ist, dass sich die beiden Firmen schon viel weiter auseinander dividiert haben, als man das gedacht hätte. Dass die eine die Mitarbeiter der einen Firma sagen, das geht mich nichts an, das sind die anderen. Und
sag mal, geht
genau gegenüber. Ein Beispiel. Ich war in Amerika drüben bei den Serverentwicklern. Mhm. Da ging es dann irgendwann um Terminal-Server und ich fragte, was für einen Vorteil hat man jetzt, wenn man Syn-Clients von HP dazu nimmt? Und da antwortet mir der Entwickler, das weiß ich nicht, das ist eine andere Firma.
Mhm. Undenkbar, oder?
Eigentlich undenkbar.
Eigentlich undenkbar, ja. Also ich meine, man könnte sich ja gegenseitig sozusagen wenigstens ein bisschen unterstützen und sagen, ich habe hier übrigens eine Empfehlung.
Aber
und so weiter,
das ist doch auch die Kommunikationslinie gewesen.
Und die völlige Trennung.
Nein, die Kommunikationslinie war eigentlich, Geschäft bleibt in der Familie. Wie hieß denn das?
Keep it in the family.
Ja, das hört sich aber so nicht nach der gelebten Praxis an.
Wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Und es war also auch sehr verblüffend, dass dann an den Türen, an den Glastüren Schilder dran hingen, dieser Gang ab dem 1.11. bitte nur noch HPI-Mitarbeiter oder jener Gang nur HPE-Mitarbeiter.
Das ist echt unglaublich.
Also das machen die da sehr straight. Gerüchteweise sind in Böblingen sogar irgendwelche Mauern hochgezogen worden.
Im Ernst? Im Großraum?
Nein. Im Großraum. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht gesehen.
Ja, das wäre ja schon hart. Das wäre schon echt hart.
Niemand hat die
Absicht, eine Mauer zu bauen. Ja, genau.
Es sind jetzt de facto zwei Firmen.
Dann gehe ich ja jetzt mal fast davon aus, dass du sowohl den Jan Riecher kennst, als auch den Jochen Erlach, der den Posten ja vorher inne hatte und jetzt in das Global System Integrator Team, was immer das auch bedeuten mag, wechselt.
Also es war, um da mal nochmal anzufangen, ein etwas überraschender Wechsel, fand ich jedenfalls. Es gab eine dürre Meldung, die an die Presse verschickt wurde, keine Pressemeldung im engeren Sinne, sondern nur eine Mitteilung, auch kein Foto von dem neuen HP Deutschland-Chef. Also der praktisch das Ink-Geschäft verantwortet jetzt der Jan Riecher, von Jochen Erlach übernommen. HP Ink heißen sie in Deutschland nicht, sondern HP Deutschland GmbH. Ne?
HP Deutschland GmbH.
Also, er ist Chef von der HP Deutschland
GmbH. Muss ich auch noch
dran gewinnen. HP Deutschland GmbH, der Brand Ink wird in Deutschland halt nicht richtig verwendet. Ne? Mhm. Aber Drucker und PC-Chef ist jetzt der Jan Riecher, hat den Job von Jochen Erlach übernommen. Und da gab es nur eine kurze Mitteilung. Jochen Erlach wird eine neue Position im Global System Integrator Team übernehmen. Jan Riecher übernimmt die Rolle als General Manager und Managing Director Germany and Austria. Das war's. Also war schon ein bisschen erstaunlich. Das kam dann am 10. November, also vor 2 Wochen.
Es war so lapidar.
Genau, es war sehr lapidar.
Es war so lapidar, obwohl es eine große Personalie ist.
Ja, und weiß man dann schon irgendwas über die Hintergründe? Oder gibt's da nur Spekulationen?
Also ich glaube, interessant ist der Name Jos Brenkel, der in dem Zusammenhang gefallen ist. Jos Brenkel ist der weltweite Channel-Chef von HPI. Und es hieß ja, er Jochen Erlach käme jetzt in das Team von Jos Brenkel, zuständig für die globalen Allianzen, also für die ganz großen HPI-Integratoren, unter anderem HPE. Mhm. Und wenn man sich so überlegt, was Jochen Erlach so immer gemacht hat, dann ist es ja nicht das erste Mal, dass er im Team Jos Brenkel gelandet ist. Sondern das hat eine gewisse Historie.
Ah, okay. Das heißt, die kennen sich eh schon?
Die kennen sich wohl schon seit vielen, vielen Jahren. Mhm. Und auch hier, wenn ich mir jetzt die Karriere von Jochen Erlach anschaue, also von der SPO ganz früher in Deutschland über den Direktvertrieb in MEMA, in den Nahoststaaten, hin über die Leitung einer Landesorganisation in Deutschland, jetzt an eine globale Aufgabe. Bitte, das ist jetzt eine rein subjektive Ansicht, aber man muss jetzt auch überlegen, wie lang und wie alt ist Jos Brenkel?
Keine Ahnung.
Der ist schon da.
An Andreas, helf mir,
der ist schon
gut 60.
Ja, schätze ich auch.
Also dann, vielleicht soll er hier irgendwie ein bisschen gezüchtet nachgezogen werden.
Naja, das ist ja durchaus nicht unmöglich. Und Jochen Erlach macht ja auch einen guten Job.
Und Jan Riecher ist natürlich in Deutschland auch kein ganz Unbekannter.
Nee.
Ich kann mich erinnern, irgendwann Mitte der 90er war er für Distribution zuständig. Dann ist er irgendwann in die Hardcopy, in die Druckerfraktion gewechselt. Ja. Hat dann globale Aufgaben gehabt, so bei den ganz großen Druckern, Cytex und Indigo und ähnliches. Und jetzt kommt er nach Deutschland zurück. Spannend an der Stelle auch, es hieß ja bis vor ganz kurzem, dass die HPI Dachorganisation in einer gewissen Ebene existiert. Jochen Erlach oder der Mertens. Ich glaube, das CH ist wieder runtergefallen. Mhm. Also wenn man genau liest, dann steht auch so noch Deutschland und Österreich da, aber Schweiz taucht nicht mehr auf.
Ja.
Das heißt, die Schweiz ist wieder, das war ja ein großes Ding, zu sagen, es ist nicht mehr nur Deutschland, sondern es ist Deutschland, Österreich, Schweiz,
ja,
die Zuständigkeit.
Aber guter Punkt, ja. Ich finde generell noch den Zeitpunkt auch etwas unglücklich oder merkwürdig. Der zum 1. November geht der Split und am 10. November gibt es den Wechsel bei Inc. Deutschland. Wäre vielleicht eleganter gewesen, man hätte das im Vorfeld aufgestellt und dann sagt am 1. November, wenn man jetzt an den Start geht, dann gibt es 10 Tage später nach dem offiziellen Split noch so eine Personalie.
Mir wurde erzählt, dass das Angebot an Jochen Erlach wohl recht überraschend kam und sie haben ihm auch nicht viel Zeit gegeben, sich dazu entscheiden. So wird zumindest in HP-Kreisen erzählt.
Aber Michael, du hast tatsächlich recht, beim Christian Mertens steht drauf, Senior Director Mittelstands- und Partnervertrieb, Deutschland und Österreich, nicht mehr Schweiz.
Ja,
bei Jochen. Das heißt, keine gemeinsame Organisation.
Ja, beim Riecher glaube ich auch nicht mehr.
Nein, es steht nur noch Deutschland und Österreich da.
Dann gibt es zwar noch eine Fußnotenpersonalie. Und zwar der Steffen Rommel ist jetzt neu in der Betreuung der Gold- und Platinpartner in Deutschland, was HPI angeht, der Nachfolger von Harald Rettig. Harald Rettig, glaube ich, werden die allermeisten
HP-Partner
kennen. HP Urgestein, der sich ins Privatleben zurückgezogen hat. Mhm. Will sich jetzt um die Familie kümmern. Hat wohl recht jung noch Nachwuchs. Steffen Rommel, ein ebenso Urgestein in HP. Kenne ich jetzt auch gefühlt, ich glaube 15 Jahre. Der ist früher aus der Netzwerkabteilung gekommen. Der ist gestartet bei Procurve. War jetzt eine Zeit lang der Leiter Presales EMEA, aber auch EG und wechselt jetzt eben in die andere HP-Firma. Mhm.
Muss auch komisch sein für ihn.
es gibt da ja etliche Wechsel. Und dafür, dass das vorher angekündigt war, ja, die Strukturen stehen schon fest und die Zuständigkeiten sind geklärt. So geklärt sind die Dinge anscheinend nicht gewesen. Und die Durchlässigkeit auch zwischen den Organisationen.
Aber es gab im Vorfeld Hin- und Herwechsel zwischen der einen und der anderen Firma.
Ja, das wohl war.
In HPE, glaube ich, sind jetzt etwa 300.000 Leute gelandet, in HPI etwa 50.000. Bei in etwa gleichem Gewinn der beiden Firmen muss man auch sehen, wie sich das weiterentwickelt.
Mhm. Ja.
Sag mal, ich habe da noch eine ganz andere Frage. Und zwar HPN, also HP Network, die ja zu HP Enterprise gehören. Da ist ja so, wir hatten ja auch drüber gesprochen, die hatten Aruba gekauft und damit das ganze WLAN-Know-how. Und der Merger mit Aruba war eigentlich reverse. Das heißt, irgendwie Aruba wurde zwar gekauft, aber HP Network sollte zu Aruba eingegliedert werden. Weißt du, was da inzwischen Status ist?
Ich war heute gerade in der Früh auf einer HP Network-Veranstaltung, die tatsächlich eine Aruba-Veranstaltung war. Das ist irgendwie auch ein komisches Gefühl. Man kommt da hin, man bekommt irgendwelche Werbegeschenke von Aruba. Das ist aber nicht etwa das grüne HP-Logo, das neue drum, sondern tatsächlich das orange Aruba, wo es dann drunter steht, eine HP-Company.
Eine HP-Company oder eine HPE-Company?
Eine HPE-Company. Mhm. Das, was früher einmal Procurve hieß, also die echten, in Anführungszeichen, echten HP-Switcher, die werden in Zukunft Aruba heißen. Die ehemaligen H3C-Switcher, die werden HPN heißen. Man soll sich momentan auch als Aruba-Partner anmelden, also neben dem HP-Partner-Status noch den Aruba-Partner-Status erlangen. Und es ist wohl auch tatsächlich so, mit Ausnahme von Deutschland und Frankreich, hat mir der eine erzählt, werden die HP-Mitarbeiter jetzt wohl in vielen Landesorganisationen zu Aruba geschoben worden und nicht umgekehrt. Mhm. Also in Deutschland ist es eine Sondersituation, dass die Aruba-Mitarbeiter jetzt bei HP sind, aber das wäre bei weitem nicht in allen Landesorganisationen so.
Mhm. Okay.
Ja. Auf der anderen Seite, wenn man
das
so gesehen...
Das fühlt sich auch komisch,
oder? Das fühlt sich komisch an. Und, aber
ja, zumindest für alle, die halt schon lange Zeit dabei waren und schon lange mit der Company arbeiten.
Also irgendwann gewöhnt man sich daran. Also was ganz interessant ist, wir haben ja den Namen Josh Brenkel schon gehabt, was bei HP immer sehr wichtig war, und da ist der Josh Brenkel auch immer für gestanden, ist, man möchte, dass ein Partner HP ist. Und zwar über alles. Das heißt, HP hat schon immer angefangen, das Geschäft zu verschränken. Das heißt, es gibt von HP auch Monitore, die spielen nicht wirklich eine Rolle. Warum ist HP bei Monitoren erfolgreich? Weil die Monitore in die Ziele laufen. Es gibt bei HP auch diese hier USV. Nicht gerade strategisches Produkt bei großen Projekten. HP ist recht erfolgreich beim Thema USV, weil USV auch in die Ziele reinlaufen. Das heißt, es ist immer schon möglichst alles ineinander verschachtelt gewesen. Mhm. Das heißt, wer HP macht, machst du dies, machst du auch das, machst du auch jenes, machst du auch das. Und dafür bist du belohnt worden und du bist auch nicht unbedingt bestraft, aber doch, du bist irgendwie schon bestraft worden, wenn du in manchen Bereichen dann fremdgegangen bist, auch wenn das keine Core-HP-Themen gewesen sind. Mhm. Und jetzt weicht das ja alles irgendwie
das
so auf.
Das weicht massiv auf. Momentan zum Beispiel fallen die Aruba-Umsätze nicht in die HP-Bonifizierung.
Mhm. Also unvorstellbar eigentlich.
Unvorstellbar.
Das wäre früher das erste
gewesen. Rechnest du denn eigentlich mit einer zunehmenden Komplexität bei dem ganzen Thema oder glaubst du, dass vieles einfacher wird?
Technisch oder was?
Überhaupt.
Die Prozessketten?
Nein, bei HP.
Überhaupt bei HP jetzt.
Ich denke, die Prozessketten werden auseinandergehen zwischen den beiden Firmen.
Völlig getrennt auch.
Völlig getrennt, was durchaus auch Sinn macht. Ich kann nicht ein Investitionsgut wie ein Storage-System mit den gleichen Tools und mit den gleichen Vertriebswegen vertreiben wie ein Wegwerfartikeldrucker, 49 Euro.
Mhm. Das muss man sagen.
Was heißt das für dich eigentlich als Partner? Getrennte Prozesse bedeutet ja auch doppelter...
Doppelter Aufwand.
Doppelter Aufwand eigentlich.
Doppelter, ne? Aufwand. Ja. Momentan sind die Prozesse noch sehr ähnlich. Nahezu gleich. Mhm. Jetzt ganz aktuell wurden ein bisschen Modifikationen im Zertifizierungsprogramm durch die HPE angekündigt. Da wird es neben den normalen Zertifikaten noch wieder so ein Punktesystem geben, die man übers Jahr sammeln muss. Aber im Großen und Ganzen momentan ist es noch gleich.
Ja.
Die Technologie wird natürlich auf der einen Seite komplexer werden, wie bei jedem Hersteller. Also das, was ich heute da auf diesem Seminar wieder gesehen habe, ist auf der einen Seite unheimlich spannend, was geht und was kommt. Und da habe ich auch kapiert, warum die Aruba gekauft haben. Interessant in dem Zusammenhang mal einen Blick auf den Gartner-Quadranten 14 und 15 zu werfen. Mhm. Es wird komplexer werden, was die Endgeräte angeht. Das sehen wir ja auch. Sehe ich aber als Chance an, weil je komplexer unser Markt wird, desto höher wird unsere Möglichkeit sein, unsere Kunden zu beraten, Dienstleistungen zu verkaufen und ähnliches.
Völlig richtig. Jetzt musst du uns aber noch verraten, der Blick auf den Quadranten 14, 15.
Mhm.
Was gibt's da zu sehen?
Ganz simpel gesprochen, HP hat durch den Aruba-Kauf, und die waren beide im Leader-Quadrant bis jetzt, man kann sagen, Cisco überholt. Mhm. Cisco bewegt sich also auf hohem Niveau in Richtung links. Hingegen die kombinierte HP und Aruba eher so nach rechts oben sich bewegt hat.
Und rechts oben ist ja dann immer die Pole Position.
Ganz genau, ja.
Also sie stehen rechter, aber unter einer Cisco.
Mhm. Okay. Sehr gut. Sollen wir weitermachen mit dem Personal?
Haben wir noch welche? Wir können noch anschließen an die eine Veranstaltung, wo ein paar interessante Sätze gefallen sind, um das Thema HPE abzurunden.
Ja.
Da gab es ja auch, ich war leider nicht da, für Channel Observer war der Klaus Hauptfleisch da. Mhm. So stellt sich HPE in Deutschland auf. Die wollten einen Rundumschlag machen, wie sie hier das Geschäft jetzt in Deutschland aufziehen.
Ja, dann macht es doch mal.
Ja, ich wollte gerade sagen, Michael, du hast es, glaube ich, auch gelesen. Es war aber ein sehr grober Rundumschlag, ne? Also jetzt richtig was Substanzielles rauszuziehen. Ein witziges Bonmot am Rande, der Servicechef Michael Eberhard hat gesagt, auch im Servicebereich spielen Partner eine Rolle. Da werden auch Partner eingebunden. Da gibt es so Verbundpartnerschaften, sind da geplant. Und da könnte man auch kleinere Partner einbinden, wie Bechtle und Kankom. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Das fand ich ganz, ganz nett. Ich weiß nicht, wann Bechtle und Kankom zuletzt als kleine Partner bezeichnet wurden. Ihm schwappt natürlich die Accenture mit der HP global als wichtigsten Partner in Sommer wird vor Augen geschwebt. Trotzdem, kleine Partner war dann... Er hat etwas für Amüsement gesorgt.
Vielleicht erzähle ich noch kurz etwas zu dem Thema The Machine.
Das, genau, ja, das wurde auch da angesprochen.
Ist ja auf dieser Veranstaltung auch erwähnt worden und das wird ja momentan auf jeder HP-Veranstaltung so als die große Wette von HP in die Zukunft gesehen. Was ist The Machine? Das war das, was ich mir jetzt auch in Houston gerade angesehen habe. Das ist nichts anderes als ein kompletter Paradigmenwechsel in der Architektur der Computer, wie wir sie kennen. Mhm. Bis jetzt, seit den 60er Jahren, haben wir die von Neumann-Architektur und die wird es, wenn sich das Konzept zur Maschine durchsetzen wird, dann nicht mehr geben.
Okay.
Es basiert auf zwei technologischen Entwicklungen. Das eine ist der sogenannte Memristor, ist also ein passives elektrisches Element, nicht mehr aktiv, sondern passives Element, das eine mögliche Zukunft der Speichertechnologie darstellt. Kurz zusammengefasst, deutlich höhere Speicherpackungsdichten und deutlich höhere Geschwindigkeiten. Also 2,5 Zoll Platten mit einer Kapazität von 100 Terabyte.
Boah.
700 mal so schnell wie eine heutige SSD.
Mhm. Das ist schon mal was, ja.
Das ist in sehr naher Zukunft da. Mhm. Und das Ganze wird verbunden mit Photonics, also Lichtleiter anstatt Kupfer auf den Platinen, wodurch völlig neue Architekturen möglich werden. Der Hauptspeicher trennt sich von den CPUs. So etwas wie Festplatten oder Cache-Speicher und so weiter brauche ich nicht mehr. Ich habe nur noch einen gigantischen Speicherpool in irgendeinem Rack und lauter CPUs in einem anderen Rack. Und die Software baut sich im Moment der Laufzeit die Hardware zusammen, wie sie es benötigt. Das Ding ist ganz stark skalierend von der Armbanduhr bis zum Rechenzentrum mit 160 Schränken.
Und die entwickelt, technologisch entwickelt, ist das, wurde oder wird das von HP? Oder ist es ein Konsortium bestehend aus
mehreren Anbietern? Nein, es ist HP. Und der Kern ist dieser Memristor, der da in den Anfang des letzten Jahrhunderts durch einen Physikprofessor postuliert wurde. Theoretisch, dass es ihn geben muss, der ist 2006 in den HP Labs entdeckt worden. Mhm. Und basierend auf diesem Baustein ist jetzt die neue Architektur gekommen. Die haben mir erzählt, einer der wichtigen Vorgänge eines heutigen Betriebssystems ist das Caching, das über 80% der Zeit eines Betriebssystems heute ausmacht. Das wird unnötig.
Ja, das kann dadurch entfallen, weil es so schnell
geht. Weil alles so schnell geht.
Weil alles so schnell geht.
In Echtzeit, ne, alles funktioniert.
Also das wäre schon ein großer Schritt.
Also ich höre das erste Mal davon, muss ich ehrlich sagen.
Ich habe noch ein ganz interessantes Whitepaper drüber gelesen.
Sie haben Simulationssoftware dafür fertig, sie haben auch Prototypen in Labors fertig. Nächstes Jahr werden Prototypen an Entwickler ausgeliefert. Und die große Serienfertigung soll wohl 2020
am Start sein. Das ist schon bald, ne?
Das ist bald.
Das geht schneller, als man denkt.
Und das ist eine der ganz großen Wetten, die HPE momentan in die Zukunft hat. Die haben was gesagt, 65% der Forschungsausgaben laufen in so Maschinen.
Mhm. Ja, das ist ja interessant. Also ich komme nachher noch drauf zu sprechen. Ich habe einen recht interessanten Beitrag zum Thema Aktienrückkauf. Es läuft hier Musik irgendwo, aber gut. Lassen wir uns nicht stören. Ich glaube, das ist durchaus vertretbar, beziehungsweise kommt schon Anweisung, das jetzt auszumachen. Aber hier sind auch noch andere Gäste in der Gastwirtschaft und das stört uns auch nicht.
Gleich. Ja, zur Not müssen wir die Box abklemmen. Ja, sie ist ja gleich hier oben. Ja.
Ach so.
Also sie ist bloß einen Handgriff entfernt.
Ja, genau. Ja, lass uns mal ein bisschen weitermachen. Wir haben noch einen Haufen Zeug draufstehen.
Ja, Wahnsinn.
Vielen Dank, Michael, für deine Erörterung rund um das Thema HP, aber wenn du schon da bist, da bist du natürlich auch prädestiniert. Danke dir.
Genau.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Genau. Jetzt wollten wir dann noch mit dem Sven Radien sprechen, so ein bisschen über Silicon Valley. Der ist im Moment aber drüben in der anderen Stube und genießt mal wieder ein Weißbier. Aber der kommt sicherlich auch nochmal vorbei. Vorher machen wir noch zwei Abgänge sozusagen aus der Branche. Die gibt's nämlich natürlich auch hin und wieder. Das eine ist Oliver Ahrens. Oliver Ahrens, auch ein Michael sitzt gleich mit dem Kopf, das Headset wieder auf. Oliver Ahrens, den kennst du sicherlich auch noch. Also der hat ja wirklich richtig große Karriere gemacht bei Acer.
Der war Acer Pacific Chef.
Und jetzt oder war jetzt Pacific Chef, genau, und der hat jetzt jedenfalls bekannt gegeben, dass er aufhört.
Ja.
Oder Acer verlässt. Was er anschließend danach macht, weiß man gar nicht, ob er sich zur Ruhe setzt, was er sicherlich tun könnte, zumindest rein finanziell. Hat er wahrscheinlich keine Nöte mehr. Aber er war immerhin 24 Jahre bei der Company.
Ja, und die Verabschiedungsnachricht, die hat sie ja gelesen, wie man eben so Verabschiedungsnachrichten nach 24 Jahren formuliert. Interessant, aber
ja.
Ist im Gegensatz dazu jetzt ein Interview mit dem Stan Shee in, ich glaube, der Digitimes in der aktuellen. Mhm. Muss man schon sagen, da hat sich der Stan Shee ungewohnt deutlich und ungewohnt negativ geäußert.
Über Oliver Ahrens?
Ja.
Okay.
Oha.
Also weiß nicht, ob es da wirklich so
harmonisch
im Guten, so harmonisch, wie zunächst wohl den Anschein hatte nach 24 Jahren, aber das Interview hat es in sich.
War irgendwie detailliert ein bisschen was drin gestanden, ob es Auseinandersetzungen gab?
Nein.
Oder,
aber er hat so gesagt, wo es jetzt der Ahrens war, da geht's jetzt dann so richtig vorwärts.
Aha, okay.
Gut. Das ist hart.
Ja, das ist natürlich schon hart, ja. Das stimmt.
Stan Shee hat sich ja in der Digitimes in letzter Zeit öfter.
Ja, der ist
öfter geäußert.
Der war eine Zeit lang war sehr ruhig um ihn,
ja, aber richtig,
in letzter Zeit.
Und seit der wieder Interim-CEO gewesen ist, kurze Zeit. Seitdem hat er wirklich auch sehr viel verlauten lassen. Mhm. Und wirklich auch recht deutliche Worte. Mhm. Manchmal ein bisschen missverständlich, aber...
Und der allerleiseste Typ war er ja nie.
Der hat jetzt zuletzt, hat er gesagt, wir werden auf keinen Fall den, da kommen wir auch noch zu, wir werden auf gar keinen Fall unter irgendwelchen Umständen den PC-Markt verlassen. Da gibt's ja diese Diskussion, die IDC angestoßen hat.
Ja, da kommen wir nachher noch drauf. Ja.
So, und jetzt liegt es wirklich weg.
Jetzt legst du es wirklich weg, weil ich weiß nicht, aber wahrscheinlich könntest du der nächsten Person auch noch was sagen.
Oh ja, könntest du. Ich werfe nur in die Runde. Gabriele Pohl.
HP-Thema.
HP-Thema.
Ja, eigentlich ja nicht mehr. Jetzt ja Toshiba-Thema, oder?
Jetzt eigentlich Toshiba-Thema. Aber sie war vorher natürlich nicht mehr. Natürlich in der Channel-Organisation von HP.
Ja,
und das ist auch eine etwas, wenn ich da mal reingrätsche, ein bisschen brisante Personal hier auch ist, ne? Weil ich habe gerade noch mal geguckt, vor wenige Monate davor hat sich ja der Dirk Thomere verabschiedet schon bei, genau, Toshiba.
Ja.
Die beiden sollten ja als Duo das B2B-Geschäft von Toshiba in der Dachregion ankurbeln, Marktanteil verdoppeln, der war also nicht so bedeutend.
Nein, nicht wirklich.
5% auf 10%, aber immerhin. Aber auch für Dirk Thomere, der gewechselt ist, gab es dann keinen Nachfolger, der ernannt wurde, so viel ich weiß.
Nein, die Gabi Pohl hat das
kommissarisch mit
dem Key-Account-Chef zusammen.
Ja, ich weiß.
Und jetzt ist sie auch noch weg. Das ist schon, da kann man schon ein bisschen was reininterpretieren, ne? Wenn da keine Nachfolge announced werden und sie hat das Geschäft interimsweise mit übernommen, ist jetzt auch weg.
Also, aber hatte die nicht schon immer Ambitionen,
ja,
in Richtung
ganz,
ihr Hobby zum Beruf, ja, zu machen?
War ja ganz witzig. Also als sie bei HP aufgehört hat, hat sie ja eine Managementberatung gegründet.
Ja.
Bei den Manager mit Hilfe von Pferden, mit dem Umgang mit Pferden. Mhm. Zu neuen Erkenntnissen geführt werden sollen.
Das hast du jetzt schön ausgedrückt.
Dazu kommt natürlich bei Toshiba auch noch diese Hintergründe mit den Bilanzen, wir hatten es gerade gesagt,
Bilanzskandale,
CEO zurückgetreten, gigantische Verluste vor einer Woche announced, ja, mit einer Milliarde, glaube ich, nein. Ja?
Ja.
Glaube ich, Wahnsinn, das ist ja Unsummen.
Ja.
So, und dazu hat sie damals gesagt, das ist so ihr Traum, was sie jetzt machen möchte. Kurz danach ist sie bei Toshiba aufgetaucht.
Richtig.
Aber sie hat jetzt nahezu wohl wortgleich das Gleiche wieder gesagt, dass sie also sich jetzt auf,
hat sie gesagt, hat
so
sie
auf, gesagt, auf ja. die Entwicklung ihrer eigenen Firma konzentrieren möchte.
Ja, aber ich würde mal sagen, da ist bei Toshiba wenig Perspektive gewesen.
So wirkt es, ja.
Ja. Oder so mittelfiel.
Ja, ja, denke ich auch. Also wenn man überlegt, wo Toshiba herkommt im Notebook-Markt, wie stark die mal waren, gab es ja eigentlich nur Toshiba und dann kam lange nichts. Ne? Ich meine, die hatten ja so einen Anruf. Toshiba oder Microsoft-Pressestelle?
0800 hatten wir mal wieder. Microsoft-Pressestelle oder Telekom?
Microsoft-Pressestelle, ich sag's mal. Ich freue mich jetzt hier, da kannst du machen, was du willst. So, wir haben noch eine Personalien. Wir haben eigentlich noch zwei Personalien. Die gehen wir auch noch ganz schnell durch, bevor wir den Sven Ratin, der hier uns oder mir zumindest gegenüber sitzt und rechts vom Markus hier noch mit ins Gespräch reinnehmen. Das können wir, denke ich, auch relativ schnell machen. Der Jörg Hasselbach, kommend von Notebooks Billiger, ist aufgeschlagen beim Distributor und zwar bei der Action Europe und soll dort, glaube ich, vorwiegend den B2B-Bereich ausbauen, soweit ich das verstanden habe.
Er ist wieder in seiner alten Firma sozusagen, weil er war lange Jahre, ich glaube 4 oder 5 Jahre war er bei Devil und Action Europe ist ja die Nachfolgeorganisation.
Ist ein bisschen eine alte Ausgründung. Ja,
genau.
Richtig. Oder sehr viele. Und der Hasselbach ist ja auch sehr stark im Komponentengeschäft gewesen.
Genau.
Also insofern.
Und dann haben wir noch, das Thema Andreas Bichelmeier. Den kennt vielleicht auch der eine oder andere. Der ist auch schon relativ lange, ich glaube seit 96 oder 97 bei der Ingram. Und das ist der neue Cloud-Chef dort.
Der Andreas Bichelmeier ist tatsächlich ganz früher bei der Makrotron gewesen. Mhm. Ist dann zur TechData und war da Chef des Netzwerkgeschäfts, der Cisco, dann das gesamte Netzwerkgeschäft und wurde dann für UC zurückgeholt nach Ingram.
Genau.
Und das UC und TK-Geschäft
gemacht. Genau, UC und TK, also diese ganzen Avaya-Geschichten und Videokonferencing-Systeme und solche Dinge, das hat er aufgebaut. Und das ist jetzt schon, das ist schon ein ordentlicher Schritt, den er da macht.
Da stellt sich aber doch die Frage, ist denn jemand wie der Andreas Bichelmeier der geeignete Kandidat, um das Cloud-Geschäft einer Ingram voranzutreiben?
Also ich glaube, er versteht genau, worum es beim Cloud-Geschäft geht. Und ich denke, er ist, weil er halt aus dem Netzwerkbereich kommt und weil es bei diesen TK-Geschichten schon sehr stark Richtung virtuelle Telefonanlagen und solche Dinge geht, also auch cloud-basierte Themen. Und er ist bei der Ingram sehr, sehr gut vernetzt. Mhm. Das heißt, wenn jemand Cloud macht, dann muss der aus verschiedenen Abteilungen auf Leute zugreifen.
Das ist ja auch nicht ganz unwichtig.
Und das ist nicht ganz trivial. Mhm. Und der Andreas Bichelmeier ist schon jemand, der, also ich halte ihn schon für auch einen guten Politiker. Also der weiß schon, wie er die Leute motivieren und mitnehmen kann und abholen. Und ich halte das schon für einen guten Schritt.
Okay. Und sein Vorgänger Werner Grumm ist dann nach wenigen Monaten schon
richtig
weg.
Der war nicht lange, ja.
War das der Typ, der von den Analysten gekommen ist?
Müsste ich nachgucken, aber ich glaube, der war branchenfremd, oder?
Ja.
Ist da? Ja. Ich glaube war bei...
Der hat überhaupt nicht reingepasst.
Nee, fand ich auch irgendwie.
Der hat überhaupt nicht reingepasst. Also wenn das der ist, von dem wir hier reden, aber ich meine schon, dass es derjenige ist.
Ja. Avaya war er?
Nee, dann ist es nicht der.
Also ich weiß. Aspect Software, Avaya...
Der macht auch Business Development.
Nee, das ist nicht der.
Richtung Digitalisierung.
Ja, ganz genau. Jetzt muss ich hier bloß mal umstöpseln. Weil ich hinten keinen Strom mehr hab. Kein Akku mehr hab, sagen wir es mal so. Wollen wir noch kurz bei der Ingram bleiben? Da gab's ja auch durchaus interessante Sachen.
Oh, bei der Ingram ist der Teufel
los. Da ist nämlich gerade so ziemlich der Teufel los.
Hab ich gesagt auf der Veranstaltung in Augsburg zu jemandem von der Ingram, der dann zu mir gesagt hat, oh mei, wieso? Finde ich jetzt gar nicht so. Wir machen halt so unser Ding.
Ja, und genau das ist das Gefährliche. Wir machen eben gerade mal so unser Ding. Also Ingram hat Arsch, die schreiben Verluste. Also das weltweit. Weltweit Verluste. Und es ist auch die Rede davon, dass es weltweit auch zu Entlassungen kommen wird. Über die Höhe sind noch keine Zahlen gekommen. Und in dem Zusammenhang gab es auch ein ganz interessantes Interview mit dem Ingram-Chef. Das ist, glaube ich, bei dir auch auf dem Blog gelaufen, Markus, ne?
Auf dem Magazin.
Oder auf dem Magazin, Entschuldigung.
Hatten wir letztes Mal schon.
Ja.
Immer wieder. Man muss seine Klassiker pflegen.
Ja. Und da war irgendwie die Überschrift so, wir waren zu vorsichtig.
Ich fand das ein schönes Interview. Das haben nicht wir geführt mit ihm, sondern das war CNN.com, also die, ja, das US-Magazin oder der US-Blog.
Der US-Blog.
Der US-Blog. Ja. Und ich fand das ein paar interessante Statements, die er gemacht hat. Hast du es auch gelesen, Andreas? Ja, ne?
Nee, ich hab's tatsächlich nicht gelesen.
Oh. Er hat, um es mal zusammenzufassen, hat er gemeint, ein Distributor hat natürlich bekanntermaßen sehr niedrige Margen. Und dieses niedrige margige Modell würde dazu führen, dass man auch nicht groß investieren würde. Man würde halt immer auf einem sehr vorsichtigen Level operieren. Und das hat Ingram auch lange Jahre gemacht. Und das hat er rückwirkend als Fehler bezeichnet. Niedrige Margen hin oder her. Man muss in Wachstumsfelder auch investieren und die Tasche aufmachen. Und jetzt, seit 2-3 Jahren, hätten sie diese Richtung geändert und würden auch investieren und die Einsätze erhöhen. Und er hat sogar gesagt, hätten wir das jetzt nicht getan, die Einsätze erhöht und investiert in Wachstumsfelder, dann würde es uns in 3 oder 4 Jahren nicht mehr geben. Fand ich auch ein sehr
starkes Wort.
Voll starkes Wort.
Das ist aber ein starkes Wort, Donnerwetter.
Und die Wachstumsfelder Cloud Computing, Mobility und E-Commerce, wo viel investiert wird. Cloud Computing wächst ja auch zweistellig, verdoppeln sich die Umsätze. Aber er hat gesagt, das ist immer noch, fand ich auch sehr ehrlich, auch immer noch ein sehr, sehr niedriges Niveau, verglichen mit dem Kerngeschäft. Er hat sogar die Zahlen genannt, die weiß ich nicht im Kopf. 0,4% der jährlichen Erlöse trägt Cloud Computing bei, also ungefähr $200 Millionen.
Also quasi, auch nicht, quasi nichts.
0,4%. Er hat aber auch gesagt, unser Kerngeschäft ist halt so groß, dass auch Geschäftsbereiche, die schon eigentlich ganz gut was beitragen, immer klein erstmal aussehen. Aber nichtsdestotrotz wird da investiert.
Ich glaube, das ist natürlich das ist immer
schon
so
ein Problem in der Distribution.
Ja, das ist immer eine Herausforderung für die Distribution. Also wo geht der Markt hin? Was entwickelt sich? Welche Bereiche werden was? Wo musst du rein investieren? Die Gelder von den Herstellern, um neue Geschäftseinheiten aufzubauen, fließen natürlich auch nicht mehr so stark, wie es sicherlich früher war, als man noch viel Geld in die Hand genommen hat. Gemeinsam gesagt hat, das bringen wir jetzt voran, dieses Thema. Das ist natürlich auch alles schwierig geworden. Also ich fand das Interview auch, ehrlich gesagt, ziemlich erstaunlich und auch mal offen.
Ja.
Weil ja die Distributoren eigentlich eher immer dazu neigen zu sagen, ja, also bei uns alles ist alles super, alles in Ordnung, wir haben überhaupt kein Problem.
Alles wächst,
und diese ganze Digitalisierung und so weiter, das braucht uns, ach, das haben wir alles im Griff, das können wir.
Das hat sich sehr gedreht.
Und das ändert sich jetzt sehr, sehr stark. Ne? Und die merken, dass die jetzt so unter Druck kommen, und eben auch tatsächlich selber mal investieren müssen, wie er eben schon richtig sagt und sagt, das sind die Zukunftsbereiche und da müssen wir hin. Was im Übrigen auch bedeutet, andere Sachen sein zu lassen.
Ja. Irgendwann werden also sich andere Sachen...
Du musst dann andere Sachen auch mal über Bord kippen und sagen, machen wir jetzt einfach
andere
nicht
Sachen
mehr,
ne? Natürliches Ende finden.
Die schon
interessante
mal?
Frage ist, was man dann dagegen stellt. Wegen der Zahlen, ich habe gerade mal nachgeschaut, wir hatten doch neulich über Acmeo gesprochen, die machen ja Cloud-Distribution. Und ich habe die Zahlen hier und ich weiß nicht, ob wir die damals genannt haben, aber zum Vergleich.
Ich glaube schon.
Ja. Bei einer Acmeo, steht in 2015, im Oktober war die Veranstaltung, Anfang Oktober, bei einem Umsatz von 8,5 Millionen, den sie mit 1550 aktiven Partnern realisieren. In dem Umsatz, der ja rein Cloud-Umsatz ist, haben sie unter Betreuung 35.000 Server und 150.000 Arbeitsplätze. Ich meine, die Zahlen zeigen schon, dass dieses Cloud-Geschäft sehr, sehr kleinteilig ist und sehr schwer greifbar. Und für so einen Distributor, der davon lebt, dass er, was weiß ich, schaue jetzt mal zum Sven darüber, Festplatten palettenweise durch die Gegend schippt oder viele Server oder viele PCs und viel von und damit richtig eine Menge Umsatz auf einem Rutsch hat und eine Menge Cashflow, ist das natürlich was sehr, sehr mühsames, sehr, sehr kleines. Und die interessante Frage ist, wie man wirklich dieses Kleine, wie man das Kleine wachsen lässt.
Sag doch das richtige Wort, skaliert.
Skaliert.
Nachhaltig.
Das braucht man doch.
Das Kleine, ja, ohne das Wort kommt man da nicht
an. Und wie man zum kleinen Thema in der Organisation eine Sichtbarkeit verschafft, so dass das ernst genommen wird. Denn jemand, der, was weiß ich, Milliardenumsätze bei einer Ingram Milliardenumsätze mit HP verantwortet, der sagt, der 200, wie viel Millionen war das nochmal? Für den ist das ja ein Witz.
Ja, ja.
Aber insgesamt ist das die Zukunft. Und
ja,
die Themen fangen halt klein an und das Das ist eine
ganz halt auch wichtig, Geschichte. Sich da jetzt zu positionieren, ne? Also man musste halt jetzt mitspielen und dabei sein.
Ja, ja, es war kleine Korrektur noch. Ja. Es war keine Interview, es war eine Kundenveranstaltung von Ingrid. Genau, er hat das vor den Kunden gesagt. Aber trotzdem bemerkenswert.
Ist absolut bemerkenswert.
Und ich hatte, dass ein Distributor Fehler einräumt und gesagt hat, da haben wir was falsch gemacht, habe ich bislang noch nicht gehört.
Aber ja, im Übrigen glaube ich, ich habe das schon mal gehört.
Ja, das war wieder klar.
Ich kann genau sagen, wann und wo das war und wer es gesagt hat.
Also im Übrigen glaube ich, dass es bei den anderen Distributoren auch nicht anders aussieht, ehrlich gesagt.
Nein, das glaube ich auch so.
Vor der Herausforderung stehen die alle. Das ist nun mal der Markt und die momentanen Umstände. Das Headset übergeschnallt hat sich mittlerweile der Sven Ratjen, der jetzt neben mir sitzt. Vorher saß immer noch gegenüber. Schön, dass du da bist.
Servus.
Für alle, die dich nicht kennen, pass mal auf, ich darf dir mal das Mikrofon ein bisschen so vor den Mund nehmen. Ja, warte mal, nur mal ein bisschen drehen. So, jetzt hört man dich besser.
Perfekt.
Oder? Nee.
Immer noch nicht?
So. Jetzt. Ja, ich mach mal noch ein bisschen Dampf drauf bei dir, dann funktioniert das schon. So, jetzt hören wir dich doch auch gleich lauter. Ja, Sven Ratjen, für alle diejenigen, die dich nicht persönlich kennen, du bist ja auch jetzt durchaus schon einige Jahre in der Branche.
Oh ja.
ja. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass du darin alt geworden bist, sondern.
Das sage ich nicht, nee, aber stimmt schon.
Aber hast dort auch schon einige Stationen durchlaufen, zumindest jetzt zuletzt und aktuell bist du bei Western Digital.
Richtig, ja.
Und hast hier lange Zeit die Deutschlandgeschäfte geleitet und bist jetzt rübergewechselt vor
7 Monaten.
7 Monate in die Vereinigten Staaten, bist in Mountain View.
Yep.
Gegenüber von Google, wie du vorhin erzählt hast.
Ja. Yep.
Und ja, das ist natürlich schön, mal jemand hier zu haben, der uns mal ein bisschen hautnah erzählen kann, wie es denn da im Silicon Valley zurzeit so zugeht und wie das dort alles so funktioniert und ob es funktioniert und ob das nicht alles eine große Blase ist und wie sich das entwickelt. Da hast du ja einen ganz guten Einblick. Wie geht's dir denn da drüben? Fangen wir mal so an.
Das ist unwahrscheinlich spannend. Und ich finde es einfach faszinierend, was in diesem wenigen Quadratkilometern wirklich alles passiert. Und das ist wirklich wirklich beeindruckend. Und ich muss sagen, Silicon Valley ist nicht Amerika. Es ist ein Landstrich, eine Bucht, die sich, wo sehr viel Innovation getrieben wird, aber sicherlich nicht Amerika ist. Und das spiegelt sich in vielen Facetten da, speziell in dem Umfeld.
Da kriegt man eine Brezel.
Eine Brezel, das ist sensationell, habe ich auch lange nicht mehr gehabt. Und danke, Jörg. Und es ist wirklich so, dass das Silicon Valley wirklich etwas ganz anderes ist, als was die normale USA ist. Und
inwiefern? Weil geschlossene Gesellschaft?
Nein, das nicht. Es ist sehr offen. Die amerikanische Gesellschaft ist sehr offen, sehr innovativ, nimmt sehr viele Menschen auf. Speziell im Thema Immigration im Moment ist ja auch ein Thema in Deutschland. Ja. Da sind die sehr, sehr offen. Aber in Form von der Geschwindigkeit von Veränderungen, die aufzunehmen, Trends aufzunehmen, diese dann umzusetzen, mit der Möglichkeit der Wagnis, des Wagniskapitals, Venture Capital entsprechend neue Themen anzutreiben. Mhm. Beispiel Airbnb und Slack als Beispiel, mal ein paar Namen einfach zu nennen.
Ja.
Und das sind Sachen, die einfach dort relativ schnell gestartet werden. Und es ist eine schöne Kultur, wo immer wieder neue Themen versucht werden. Und wenn es mal nicht funktioniert, okay, there's something new. Und das ist etwas, was wirklich einzigartig ist. Ich liebe es. Das Wetter ist definitiv besser im Moment als hier in München. Tagsüber, nachts ist es auch sehr, sehr kalt. Aber es ist wirklich eine wirklich sehr spannende Region.
Und was vermisst du an Deutschland oder auch speziell München? Du hast hier gerade gesagt, dass das Bier sei hier doch deutlich besser.
Das Bier, die Brezen, Fußball.
Die bayerische Kultur.
Fußball. Ich bin
großer Bayern-Fan.
Ja, ich bin immer noch auf der Suche nach einem geeignetem Sport und ich muss sagen, zum Thema Football, das ist wirklich eine sportliche Sache, da bin ich noch nicht so richtig in dem Thema drin.
Wird Bayern München, kannst du die Spiele verfolgen? Werden die gesendet?
Ja, da
Bundesliga oder
Fox,
Champions League.
Fox 1 oder Fox 2, je nachdem, ob das Spiel wichtig ist. Das Spiel Bayern gegen Dortmund war nicht wichtig, da wurde ein Footballspiel gezeigt, College Football. Also es kommt ganz darauf an, wie die Herausforderungen sind da lokal. Aber so muss ich sagen, das ist deutsches Essen, deutsche Organisation in vielen Themen ist schon etwas, das vermisst man schon.
Was machst du jetzt genau drüben in den USA? Was ist dein Job? Was machst du da?
Ich habe die für Western Digital die gesamte Roadmap im Bereich External Storage, das heißt klassische USB-Festplatte,
plus alle NAS-Produkte, die wir als Unternehmen vertreiben, das ist in meinem Produktumfeld, die ich verantworte weltweit.
Okay.
Also raus aus dem Sales, das ich in Europa hatte, hin zur Produktdefinierung, was sind die neuen Themen, die man halt treiben muss.
Bist du dann auch viel unterwegs?
Überhaupt nicht mehr, weil alles, was ich habe, ist im Umkreis von 10 Meilen.
Alles, was du hast, ist im Umkreis von 10 Meilen?
Alles, was ich brauche, Software, Unternehmen und Themen und so weiter, ist alles im Umkreis von 10 Meilen.
Das ist natürlich praktisch.
Ist sehr praktisch, das heißt, die Intensität der Reisenotwendigkeit ist wirklich sehr, sehr gering.
Da musst du auch nicht mehr nach Russland fliegen.
Nein. Ich komme gerade aus China und ich war eine Woche in China und das ist auch wirklich sehr, sehr spannend. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass viele uns bekannte Dienste, die wir halt nutzen, wie zum Beispiel WhatsApp, Facebook, Google und so weiter, wirklich, die kann man in China nicht nutzen. Das ist ganz interessant.
Nee, das geht nicht, ne? Das funktioniert nicht. Gibt's einfach nicht, ne? Ja. Ja, muss man sich, denke ich, schon umgewöhnen, wenn man sie normalerweise nutzt, ja. Glaube ich.
Ja.
Wir hatten so im Vorfeld, bevor wir hier gestartet haben, uns auch ein bisschen unterhalten und, du hattest gesagt, in Silicon Valley zu leben ist eine teure Angelegenheit.
Oh ja, das habe ich auch persönlich sehr unterschätzt. Ja. Also man muss wirklich sagen, München ist ja schon in Deutschland sicherlich ein Benchmark in Form von Lebenshaltungskosten und das muss man einfach mal 2 nehmen für Silicon Valley. Und wir reden da nicht über eine für uns bekannte normale deutsche Kultur beziehungsweise halt Lebensgewohnheit, sondern das sind halt ganz andere Häuserqualitäten, ganz andere
Holzhäuser,
ja. Das ist wirklich Wahnsinn, was man da für Kosten hat, die man mit Europa gar nicht vergleichen kann.
Du hattest vorhin gesagt, etwa 50% des Einkommens muss man für Miete.
Netto, ja. Vom Nettoeinkommen, also auch ganz interessant, die Steuerverhältnisse sind im Silicon, also sprich in Kalifornien, jeder Bundesstaat hat seine eigene Möglichkeiten dort entsprechend seine Steuern zu definieren. Mhm. Es gibt 35% Federal Tax, das ist Washington, die man bezahlen muss. Und dann gibt es entsprechend die State Tax. Und das sind in Kalifornien 15%. Und bis zu 15%. Mhm. Und das heißt also, die Steuerbelastung ist vergleichbar mit Deutschland, mit wesentlich höheren Lebenshaltungskosten und halt ein Verhältnis ungefähr, wo man sagen kann, 50% geht für halt das Housing beziehen. Ja, Housing. Muss man
da rechnen. Fragt man sich ja dann schon irgendwie, was treibt die Leute dann dorthin, um zu arbeiten? Also wirst du dann sozusagen, wird dazu eminent hohe Gehälter bezahlt oder ist es einfach, weil's nett ist da und weil man da vorne mit dabei sein will? Also was motiviert die Leute dann da,
in Silicon zu gehen? Die großen Themen im IT-Umfeld werden dort definiert, bestimmt. Die Linie wird vorgegeben. Diese konstante Möglichkeit, Leute kennenzulernen, die aus der ganzen Welt kommen, aus den verschiedensten Regionen, die alle Innovation treiben wollen, die trifft man halt dort. Mhm. Und die trifft man halt weltweit eigentlich nur dort. Mhm. Und das ist etwas, wo ich sage, dass das wohl der Anziehungspunkt ist, wo sagen, ich habe diese Kosten, ich habe diese persönlichen Herausforderungen, aber die Möglichkeit, was ganz anderes zu treiben und wirklich Themen signifikant zu verändern, die gibt's halt nur dort. Mhm. Und das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Punkte. Man kann wirklich sehr schnell sich in den verschiedensten Produkten beziehungsweise auch Unternehmen halt bewegen.
Da gibt's wahrscheinlich relativ viele, die dann darauf hoffen, irgendwann mal den großen Glücksgriff zu machen und mit der Innovation oder der Idee schlechthin um die Ecke zu kommen, ne?
Das würde ich definitiv sagen, auch unter dem Aspekt der Goldrausch aus der Historie heraus. Definitiv, und das ist auch möglich, weil die Möglichkeiten durch die Software, durch die App-Entwicklung, durch die neuen Themen, wie da Beispiel Airbnb und Uber, ganz neue Themen, die da getrieben werden, das ist schon gewaltig. Mhm. Und die Geschwindigkeit, mit der die halt umgesetzt werden können aus diesem Valley, weil die Möglichkeiten vor Ort sind, das ist etwas, was ich für mich jetzt persönlich nirgendwo anders sehe.
Ja. Wenn wir jetzt schon mal einen Vertreter von Western Digital da haben, würde mich natürlich auch mal so deine Warte interessieren. Du bist jetzt zuständig für das ganze externe Speichergeschäft, also ja. NAS-Systeme und externe Festplatten, die man an Rechner anschließen kann und so weiter und so fort. Was ist das für ein Markt? Wie entwickelt der sich gerade und welche Rolle spielt in dem Zusammenhang das Thema Cloud-Speicher?
Für uns ist die Cloud, wie auch die wir nennen das On-Premise, also sprich im Hausspeicher, sind zwei verschiedene Themen, die beide wachsen, und die Zukunft wird sein, wie die Hybrid Cloud, sprich die Möglichkeit in der Cloud beziehungsweise an einem Ort persönlich zu speichern, wer dieses Thema am besten löst, wird sozusagen einen wesentlichen Punkt haben. Es wird nicht nur die Cloud sein und es wird nicht nur On-Site Storage sein, weil Kunden, Privatkunden speziell, die wollen ihre Daten so schnell in einer Funktionalität haben, da muss man halt die Möglichkeit haben, dass man das online auch speichern kann. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden können, ob man das möchte oder nicht, auch unter den verschiedensten rechtlichen Aspekten. Aber diese Kombinatorik, das ist das große Thema. Für uns, wir sind in beiden Bereichen sehr stark aktiv, sei es im Cloud-Umfeld, wie auch im klassischen USB-Umfeld oder NAS-Umfeld. Und es muss einfacher gemacht werden. Die Komplexität ist noch zu stark. Und der klassische Endkunde, der erwartet wesentliche Vereinfachungen. Apps, wir leben in einer App-World. Es muss alles auf dem Finger, Knopfdruck funktionieren. Und da müssen wir noch sehr viel investieren. Da sehe ich so die Tendenz, in welche Richtung es geht. Es gibt nicht das eine oder das andere Lager oder nur Cloud oder nur On-Site. Es wird eine Kombinatorik sein.
Du sagtest, gerade der Markt insgesamt wächst oder ist noch im Wachsen?
Ja, also man muss vorstellen, Facebook 1 Milliarde Fotos am Tag. Die letzten Zahlen, die ich in den USA gehört habe, und die hochgeladen werden, und hauptsächlich von Smartphones. Die Daten müssen irgendwo gespeichert werden, die Daten müssen irgendwo verarbeitet werden. Ich sehe es für mich persönlich, die Fotos, die ich jetzt alleine durch den Umzug, beziehungsweise man lernt ja alles kennen in der Umgebung, durch die Reisen, die man macht. Das sind so viele Bilder, die man hat, die müssen irgendwo gespeichert werden. Das ist die Cloud. Beziehungsweise für mich jetzt persönlich halt, ich speichere halt alles lokal.
Vor einem Monat hat Western Digital SanDisk übernommen. Merkt man davon schon was oder sind das zwei getrennte Companies nach wie vor?
Und was sagst du bitte zu dem Kaufpreis? 19 Milliarden für USB-Sticks?
Ja, ich fand das Kommentar wirklich, ich weiß gar nicht, von wem von euch das kam.
Das war Markus.
Markus war es. Also wir haben ein offizielles Angebot abgegeben und im Moment finden die entsprechenden regulatorischen Themen statt. Und innerhalb der nächsten 12 Monate erwarten wir, dass es dort eine entsprechende Möglichkeit gibt, den Kauf abzuschließen. Um mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ja, das war schön diplomatisch. Da ist dann, da darfst du wenigstens dazu sagen. Ja. Also das heißt, man darf dich jetzt auch gar nicht um eine Einschätzung fragen, ob der Sinnhaftigkeit beziehungsweise wo das Ganze hinführen soll und so weiter, weil du deutest schon an.
Da kann ich leider keine Aussage zu tätigen.
Ja, da müssen wir, immer wenn das der Fall ist, müssen wir natürlich spekulieren.
Dann müssen wir wild spekulieren.
Da müssen wir wild spekulieren und uns irgendwas zusammenreimen. Aber anders geht's dann halt leider auch nicht.
Wobei, ich hätte eine andere Frage. Ja. Sven, aus deiner Tätigkeit, du bist ja ganz früh immer in der Distribution gewesen und warst lang im Vertrieb und hast mit Distribution auch viel zu tun gehabt. Wir haben gerade über Ingram gesprochen. Ähnliches wie bei Ingram passiert ja bei den großen Distributoren, eigentlich bei allen. Wie schätzt du es heute ein? Wo steht Distribution heute und wie entwickelt sich das? Und wie sieht eine Company wie Western Digital, was ich auch spannend finde, eigentlich im Headquarter das Thema Distribution?
Für uns ist das aus historischen Gründen mit der stärkste Markt. Und wir sind, und das geht durch die ganze Company, durch DNA-technisch sind wir auf Channel-Distribution getrieben.
Ja.
Weil das, viele Leute im Management aus dem Channel kommen. Das heißt, wir haben da ein ganz anderes Verständnis für. Wie sich die Distribution entwickeln wird, das ist ihr merkt selber, ich tue mir da schwer mit, weil wenn du im Silicon Valley lebst und siehst, welche Services Amazon, Google und so weiter anbieten. Ich war gerade in Peking und ihr habt auch gehört über diesen 11-11 Umsatzrekord von Alibaba mit 14 oder 15 Milliarden Dollar Umsatz an einem Tag, was alles Direktgeschäft ist. Da stellt sich die Frage halt, wenn der Kunde mehr und mehr mündiger in der Form, er versteht, wo ich einkaufe, was ich einkaufe und wie er die Produkte, wenn sie ihm nicht gefallen, ich rede über Endkundengeschäft, wenn sie ihm nicht gefallen, auch zurücksenden kann. Wenn er das mehr und mehr versteht, 15 Jahre in Zukunft gedacht, dann...
Ich glaube, so lange wird es nicht mehr brauchen.
Ja, ich nicht. Da bin ich bei. Wie gesagt, In China ist es sicherlich eine Geschwindigkeit mittlerweile. In China, das neue Schlagwort ist O2O. Das heißt Online to Offline. Das bedeutet im Prinzip, dass, und das sehe ich in verschiedensten Märkten, dass wenn ein Markt, egal in welchem Segment, um die 45% erreicht mit Online-Share, dass darüber hinaus wird es relativ schwierig, weiter die Kunden in den Online-Bereich zu treiben, weil viele Menschen halt wollen noch Sachen anfassen, anschauen, ausprobieren und so weiter. Ja. Und in China haben die das auch festgestellt und da ist jetzt der große Trend halt Online to Offline, das heißt, der Kunde kauft online ein, das wird an ein Offline-Geschäft geliefert. Und dadurch, dass es dorthin geliefert, da kann er sich das anschauen, ausprobieren gegebenenfalls, vielleicht auch nutzen, je nachdem. Und dann kann er es entweder zurückschicken oder halt kaufen. Das ist der große Trend. Und auf deine Frage an Andreas, die Distribution, die wird so von diesen großen Onlinern, die eine Logistikkompetenz aufgebaut haben, die so gewaltig ist. Ich rede über das klassische Endkundengeschäft. B2B ist ein ganz anderes Thema. Ja. Und ich glaube auch da, der Lösungsansatz in dem B2B-Umfeld mit der Komplexität der IT, der Sicherheit der IT, da wird sehr viel Zukunft sein. Das klassische Endkundengeschäft, Boxen von A nach B, wird sportlich.
Das denke ich auch. Also man muss sich ja schon die Frage stellen, warum beispielsweise eine Ingram oder auch eine Tech Data beliefern ja heute noch eine Amazon mit Ware. Ja, mittlerweile hat Amazon so viel Kompetenz und so viel Logistikkompetenz. Ist natürlich irgendwie.
Ja, das, Christian, das stimmt. Auf der anderen Seite ist es so: Es gab ja mal diese Diskussion um, ich glaube, integrierte Distribution oder so ähnlich hieß das damals. Und dann ist ja immer die Frage gewesen: Zum Beispiel große Systemhäuser. Können die Hersteller doch direkt beliefern. Es ist aber immer so gewesen, große Systemhäuser haben immer Hybrid eingekauft. Und es war überhaupt nicht eine Frage des beliefern können, sondern es war eine Frage der Verfügbarkeit.
Ja.
Das heißt, als Hersteller hast du niemals so die Masse, die du kanalisieren kannst, zum großen Systemhaus, wie der das braucht. Das heißt, flankierend geht der immer auch über Distribution und unterschiedlichste Kanäle. Also insofern die...
Ja, da bist du jetzt aber im B2B-Geschäft.
Richtig, es ist aber zum Beispiel bei Retailern wie Mediamarkt und Saturn oder auch bei Amazon ganz genauso. Es wird zum Beispiel Apple bedient den Mediamarkt über die Also und Apple bedient den Saturn über die Techdata. Also auch da ist eine Distribution zwischengeschaltet, allerdings mit einer ganz anderen Funktion als zum Beispiel im Systemhausgeschäft oder sowas.
Ja, natürlich. Klar. Und ich glaube auch, dass es gibt ja auch in Deutschland mit Amazon Prime oder auch andere Anbieter, wie auch im Valley, alles bis 9 Uhr im Morgen
bestellt. Same Day Delivery. Hier in München mittlerweile.
Und
ich habe schon ausprobiert. Nach 3 Stunden war mein Paket da.
Ja, und jetzt spinne ich jetzt das einfach mal weiter. Wenn das beim Endkunden funktioniert und der Fachhändler oder das Unternehmen braucht Ware, dann funktioniert das in gleichem Umfang. Mhm. Und diese Geschwindigkeit, mit der standardisierte Produkte dann verteilt werden können, ich glaube, das wird eine signifikante Marktveränderung geben. Im Lösungsgeschäft, das ganze Thema Sicherheit, das ganze Thema Backup, Data Security und so weiter, das wird sicherlich unser Geschäft weitertreiben und wird Lösungsoptionen bieten für die Distribution, die sich sicherlich im Bereich Lösungen noch mehr entwickeln müssen. Mhm. Meine persönliche Meinung.
Ja, man merkt schon sehr stark, dass in der Distribution Dinge im Umbruch sind, dass viele Modelle diskutiert werden, dass diskutiert wird auch diese Direktabwicklung von Geschäft mit Endkunden und dann auf Commission-Basis, da ist sehr viel in der Diskussion im Moment.
Ja, da ist sehr viel in der Diskussion und natürlich sind da auch sozusagen viele Risiken damit verborgen. Also natürlich sitzt die Distribution jetzt darauf, dass das Cloud-Geschäft etwas wird, an dem sie partizipieren kann und auch mitverdienen kann. Das wird natürlich erst dann der Fall sein, wenn da wirklich viel Geschäft drüber gemacht wird, weil auch da sind die Margen nicht allzu hoch, da bleibt auch nicht allzu viel hängen. Und dann ist auch die Frage, die ja nach wie vor noch diskutiert wird, und da gibt es im Prinzip diese sogenannte Proof of Concept auch noch nicht. Ist denn Cloud-Business ein Business, was zwingend von einem Distributor geleistet werden muss?
Absolut.
Das weiß man heute noch nicht. Kann sein, dass da noch andere Anbieter um die Ecke kommen, die sagen, wir können das viel besser, wir haben ganz andere Services, was die Distribution nicht leisten kann. und dann geht es möglicherweise ganz anders aus. Ne? Und dann muss man sich schon fragen, was dann, liebe Distribution? Dann müssen sie sich halt tatsächlich auch ein Stück weit zurückbesinnen auf ihre eigentliche Kernkompetenz, die dort lautet Logistik. Ich meine, man darf ja auch nicht übersehen, dass die Distribution über die Jahre hinweg natürlich auch viele Sachen für sich an Land gezogen hat, wo sie gesagt hat, das können wir besser oder wir übernehmen diesen oder jenen Service und haben dann natürlich Geld von den Herstellern gewollt, um solche Sachen aufzubauen. Und das funktioniert halt mitunter heutzutage auch nicht mehr. Ne? Also das, ich glaube, die schlimmsten Jahre stehen der Distribution, der klassischen Distribution, so wie wir sie heute kennen, noch bevor.
Ja, und die Geschwindigkeit, in der sich der Markt in den verschiedensten Bereichen verändert, die ist
genau.
Das ist gewaltig und ich sehe es ja, ich habe mehrere Male die Google-Autos, die sieht man eigentlich täglich durchs Valley fahren. Und was da auch auf die deutsche Industrie zukommt, im Automobilumfeld zukommen wird, ist gewaltig. Und ich denke, sie sind gut aufgestellt, ich weiß es nicht in Form vom Detail, aber ich denke, dass sie auch in diesem Umfeld aktiv sind und signifikant aktiv sind, aber Google wird unsere Kernkompetenz als Land Deutschland in Form des Automobilumfelds sicherlich herausfordern. Und das ist, finde ich auch gut, weil gibt's neue Erfolgsmöglichkeiten für uns.
Ja, absolut. Ja, ansonsten Stillstand. Natürlich schon. Ja. Aber es ist schon erstaunlich, wie weit man im Silicon Valley tatsächlich vorn dran ist. Und was man alles sieht, ist sehr bombastisch.
Ja, das ist, muss ich sagen, jedes Mal, als ich das erste Mal dieses Google-Auto gesehen habe.
Hübsch ist es ja nicht wirklich, ne?
Hübsch ist es nicht, da habe ich immer, wie hieß dieser noch, dieser Karlsson vom Dach, ja, dieses Auto.
Das
Flievertüte, genau. Und da habe ich mal daran gedacht, aber letztens ist ja auch einer angehalten worden, ein Google-Auto, weil es zu langsam gefahren ist.
Nee.
Ich musste jetzt ja auch immer einen Führerschein machen, weil wenn man vor Ort ist, weil mehr als 3 Monate und angemeldet ist über ein Visum, muss man ja auch seinen Führerschein machen. Habe ich auch eine Verwarnung bekommen im Führerschein-Test, den ich nochmal machen durfte nach über 20 Jahren, dass ich zu langsam gefahren bin. Ja, ich bin
als Deutscher bist du zu langsam gefahren.
Ja, ich durfte in der Zone 25 fahren, ich bin 21 gefahren, es gab dann Abzüge.
Bitte?
Ja, und da habe ich dann eine Mahnung bekommen, dass ich in Zukunft bitte die Geschwindigkeit einhalte. Normalerweise dachte ich eigentlich als Deutscher, du bist auf den Straßen unterwegs, das geht hier alles viel zu langsam und
ja.
Dass man ein bisschen zu schnell unterwegs ist.
Musstest du rückwärts einparken?
Ich musste rückwärts einparken, dann fährt man ungefähr 20 Meter, muss man in der geraden Linie zurückfahren und also klassisch umdrehen und nach hinten schauen und gerade zurückfahren.
Wenden in 3 Zügen?
Wenden in 3 Zügen, ja. Und im eigenen Auto. Und vor allen Dingen, das war auch ganz interessant, als ich diesen Test gemacht habe, bin ich zum DMV, Department of Motor Vehicles, gefahren. Dann kam ich da an. Nach dem Termin, was hervorragend funktioniert und organisiert ist, muss ich echt sagen, bei den Amerikanern ist wirklich gut organisiert und kam mich da an und hier ist meine Unterlage, ich möchte jetzt hier den Test machen, da guckt er mich an, wie sind Sie denn hier hingekommen? Ich sage, ich bin hier hingefahren, mit dem Auto. Ja, das dürfen Sie doch gar nicht. Ich sage, wie, das darf ich gar nicht. Und dann haben sie, ja, das Gesetz ist geändert worden, wenn Sie ein Visum X haben, dann müssen Sie mit einem kalifornischen Bürger, Inhaber einer kalifornischen Driver-License zum Test kommen.
Nein, das ist nicht wahr.
Genau. So, und dann guckt er mich an, Sie haben jetzt genau 10 Minuten Zeit, jemanden zu organisieren, der mit Ihnen dann den Test macht. Und dann habe ich dann einen Kollegen organisiert, der in der Nähe wohnte. Und dann sind wir wirklich um den Brunnenwart einmal rumgefahren, sozusagen.
Ja.
Dann kam der Prüfer, guckte rein, der zeigte ihm den kalifornischen Führerschein. Der guckte den an, macht den Haken dran, bitte aussteigen.
Nicht im Ernst.
Dann ist der Prüfer eingestiegen und dann bin ich mit dem losgefahren. Sind wir 10 Minuten gefahren, kam er zurück, dann musste der wieder einsteigen und mit dem musste ich vom Gebäude wegfahren, vom Grundstück runterfahren, damit sichergestellt ist, dass ein Führerscheininhaber dabei ist, der einen kalifornischen Führerschein hat.
Wahnsinn. Unfassbar.
Ja. Manche Sachen sind aber schon ganz schön kompliziert, oder?
Ja, da sind sie schon, aber ich muss bei allem, es war wirklich Spaß, ich habe so viel gelacht, sie sind extrem gut organisiert. Das ganze Thema Migration, das ganze Thema Organisation, Leute, die ins Land kommen, zu integrieren und so weiter, da sind die wirklich, muss ich sagen, Chapeau. Da sind die wirklich gut.
Ja gut, USA ist schon immer ein großes Einwanderungsland gewesen.
Richtig.
Schon immer, ne?
Und das war mir
eigentlich immer.
Eigentlich immer.
Eigentlich immer.
Und das war mir nie so bewusst. Und die Möglichkeiten, halt schnell zu starten und als Person klarzukommen, sind gewaltig.
Da können wir sicherlich noch einiges lernen, denke ich.
Das wäre, glaube ich, gut für Deutschland.
Ja. Denke ich auch. Sehr gut. Vielen Dank, Sven.
Danke euch.
Dass du mal ein bisschen berichtet hast hier und
herzlich eingeladen nach Silicon Valley.
Dankeschön.
Kommt mal vorbei.
Ja. Oh, wir werden kommen.
Wir werden kommen, ja genau. Wir wissen zwar noch nicht wie und wann, aber schön wäre es schon mal. Ne?
Wir werden das nach der Sandisk-Eingemeindung machen.
Genau.
Ja, wenn es dazu kommt.
Irgendwie sowas, ja. Wir werden uns das mal ansehen. Nee, ist ja schön, dass wir die Gelegenheit mal hatten und dass das heute so günstiger auch zusammengefallen ist, dass du hier sein konntest. Vielen Dank.
Danke euch und weiterhin einen guten, erfolgreichen Channelcast.
Danke.
Danke, Sven.
Danke,
Sven. So, dann machen wir mal weiter mit unseren Themen. Was haben wir denn noch alles aufgeschrieben? Da müssen wir auch noch unbedingt drüber sprechen. Wir haben noch, weil wir bei der Distribution stehen geblieben sind, noch zwei Themen bei der ALSO drinstehen. Ne? Einmal ALSO und West Coast.
Ach, ALSO und West Coast haben wir noch als
das
Thema
ist,
stehen. Ja.
Passt hier,
das
passt
ist ein,
hier
das auch ist ein ganz, spannendes Thema.
Auch ja. Ganz gut dazu. Und dann hat ja ALSO auch noch ein neues Dienstleistungsunternehmen
genau.
Gegründet.
Ah, da kann man ein bisschen was zu erzählen.
Ja, dann fang doch mal mit dem Dienstleistungsthema an, oder?
Mit dem Dienstleistungsthema. Ja, da, ich bin auf der Veranstaltung ja gewesen, wo es bekannt gegeben wurde. Und wir haben im Umfeld auch noch, das war zur Allerheiligenkirmes in Soest, und wir haben im Umfeld auch noch mit dem
Hans-Christian
Andersen, nein.
Asemissen. Oh, verdammte Axt, ey. Wir haben mit Hans-Christian Asemissen zusammengesessen und einem Mitarbeiter und haben uns so erklären lassen, was die Idee ist. Okay, die ganze Geschichte funktioniert so. Die ALSO hat gegründet ein Beratungsunternehmen in Berlin, Loom IT oder Loomit. Loom L-U-M und dann groß IT.
Klingt nach Licht.
Klingt nach Licht, aber der Name ist Fantasiename, haben sie gesagt, und es hat halt was mit IT zu tun.
Nee, sie hatten auch einfach noch einen GmbH-Mantel da liegen.
Und sie hatten
salopp formuliert. Und es dauert immer, bis du eine neue GmbH genau. Gründest, ne, eintragen, Handelsregister, yep. Genehmigt. Und wenn man einen GmbH-Mantel hat,
kann man da schnell reinschlupfen. Ne?
Genau.
Wie der Name schon sagt,
genau. Und, okay. Die Eckdaten, zuständig fürs Tagesgeschäft, also Leitung im Tagesgeschäft, hat der Hans-Christian Asemissen. Geschäftsführer gibt es zwei. Ein Geschäftsführer ist Sascha Viro, also der Geschäftsführer Solutions der ALSO. Und der zweite ist der Ralf-Martin Ester, der Geschäftsführer von
Cora IT
hieß das früher und jetzt heißt es ALSO Enterprise Services. Danke. Enterprise Services. Die Idee der Firma ist eine ganz interessante und auch eine relativ einfache. Es gibt im Bereich HP immer Technologien, die, der Michael hat es ja gerade gesagt, die sehr komplex sind, sehr fortschrittlich und die heute, nachdem die Preise deutlich runtergegangen sind, für immer mehr Unternehmen interessant werden, auch für mittelständische Unternehmen. Die Aufgabenstellung ist, die Themen tatsächlich zu den mittelständischen Unternehmen zu bringen. Weil die Themen komplex sind, geht das einher mit einem relativ großen Know-how, was die Systemhäuser aufbauen müssen. Mhm. Und was viele Häuser heute definitiv nicht haben und mit dem sich viele Häuser heute auch noch nicht beschäftigen. Die Idee von ALSO und HP war, wir machen aus der Not eine Tugend und gründen ein Beratungsunternehmen, was von HP unterstützt wird und das Know-how an die Systemhäuser vermittelt und an die Systemhäuser breit vermittelt. Die Geschichte funktioniert dreistufig. Erste Stufe ist kostenfrei, Information. Das heißt, Systemhäuser können sich informieren zur neuen Technologie und können dann auch mal gucken, sind die neuen Technologien eigentlich für meine Kunden interessant, beziehungsweise habe ich Kunden, für die neuen Technologien interessant sind. Mhm. Da gibt es dann Webinare, da geht es um Best-Practice-Geschichten, um Kunden, die sowas ähnliches schon mal gemacht haben, darum die Kunden mal zu segmentieren, die man so hat. Schritt 1. Schritt 2, das Systemhaus denkt sich, oh ja, es ist interessant, ich habe tatsächlich die richtigen Kunden dafür. Ich kann das Zeug 3, 4, 5, 10 Mal verkaufen. Schritt 2, kostenpflichtig. Schritt 2, ein Workshop für den Kunden, bei dem beim Kunden auf der einen Seite die Techniker geschult werden auf dem Thema, das heißt, wie macht man das technisch eigentlich, und wo dann die wo dann der Vertrieb geschult wird, wo man sagt, wie läuft das eigentlich im Vertrieb, wie bringt man das tatsächlich an die Kunden. Das wird so einmal trocken durchgespielt. Mhm. Dazu kommen von der ALSO die Leute auch zu den Systemhäusern nach Hause und machen da die Schulung. Ausbaustufe 3, dann auch kostenpflichtig. Man identifiziert einen Kunden und exerziert gemeinsam an dem Kunden das ganze Projekt durch. Das heißt, die ALSO hat Presales Consultants und Techies, die dann mit dem Systemhaus zum Kunden gehen und sagen, okay, wir verkaufen das mal gemeinsam, wir implementieren das mal gemeinsam. Liebes Systemhaus, bitte genau zuschauen, wir nehmen dich an die Hand. Man macht das womöglich noch ein zweites Mal. Dann hat das Systemhaus gemeinsam ein oder zwei Projekte abgeschlossen. Dann soll es alleine laufen. Involviert werden da vermutlich auch sein Techniker von der ALSO Enterprise Services. Deswegen sind die Unternehmen auch räumlich sehr eng beieinander. Tatsächlich in dem Prozess ganz wichtig sind allerdings die Technical Consultants, die ALSO eingestellt hat, die am Standort Soest sitzen und auch quer über Deutschland verteilt. Dieses Modell hat ein Vorbild. Das Vorbild war das Channel Competence Center, was Mitarbeiter, und zwar aus dem Technical Consulting, wahrscheinlich, Michael, ich schau mal zu dir, vor Jahren oder vor einem Jahrzehnt oder so, noch nicht vom Jahrzehnt, vor Jahren, sage ich mal, bei der Sievers installiert haben. Sievers ist ja ein großes Systemhaus in Osnabrück mit deutschlandweit mehreren Niederlassungen. Bei der Sievers gab es eine Truppe Techniker, die gesagt haben, Mensch, diese Themen sind doch auch für andere Systemhäuser interessant, und wir fangen mal an, dies als Dienstleistung unser Know-how weiter zu verkaufen. Mhm. Das war auch mit Sponsoring von HP, hat sehr, sehr gut funktioniert für eine Zeit. Es ist sehr, sehr stark auch ein People-Business, und irgendwann ist die ganze Truppe auseinandergelaufen. Warum? Darüber könnte man trefflich stundenlang diskutieren. Tatsache ist, bei Sievers ist das Thema irgendwann eingeschlafen und war dann tot. Und die ALSO hat das wieder aufgegriffen und ist zumindest ein ehemaliger Mitarbeiter aus diesem Channel Competence Center der Sievers dabei. Der Hans-Christian Asemissen hat dann auch erzählt, die ersten Kundengespräche hat er schon gehabt. Die Response war sehr, sehr positiv. Und jetzt muss man halt schauen, wie das Thema anläuft. Das Thema wurde zum 1. November, glaube ich, offiziell bekannt gegeben. Hat natürlich ein bisschen Vorlauf gehabt. Man muss ja testen. Von der ALSO ist übrigens der Michael Hoffmann mit in das neue Geschäft gegangen. Michael Hoffmann ist einer der richtig guten Consultants, die ALSO da in dem Bereich hat und die im Bereich HP haben. Und der sehr viele solcher Projekte in der Vergangenheit schon gemacht hat. Interessant ist noch, man könnte jetzt sagen, hey, das ist ja super, da kann man ja total geile Projekte für die ALSO draus generieren. Tatsächlich ist es so, das Thema ist unabhängig von der ALSO. Es ist eine eigene Firma. Man muss nicht bei der ALSO kaufen, um dabei zu sein.
Ja.
Also ein wirklich sehr spannendes, sehr rundes Konzept. Ich bin gespannt, wie es aufgeht.
Okay.
Damian Sicking.
Hi.
Ich kenne dich.
Echt?
All den Jahren.
Hast mich wiedererkannt.
Genau, jetzt hat es gerade ein bisschen gerumpelt. Was immer bedeutet, dass jemand das Headset aufgezogen hat. Und das ist niemand anderer als der Mann der ersten Stunde sozusagen. Du warst von
Sendung zweiten. Du warst
also ich habe mal so einen Prolog gemacht, ja genau. Das ist richtig.
Ja, der Prolog war,
stimmt. Den Prolog gemacht, den habe ich ganz kurz, allein im stillen Kämmerchen, das waren nur 2-3 Minuten, wo ich das Format mal erklärt habe oder die Idee mal zum Besten gegeben habe. Und dann haben wir ja tatsächlich zu dritt gestartet.
Richtig.
Der Damian war dabei, Andreas und ich, und mittlerweile sind wir zu viert, aber schon wieder ist einer nicht da. Wir haben vorhin erklärt, warum der Alexander Roth, der in Thailand hängen geblieben ist.
Oh.
Mhm. Und wegen Vulkanausbruch und jetzt einen Tag später kommt. Und dann warst du dabei bis Folge, keine Ahnung.
40?
40 sowas
haben wir
ja. Ja. Genau.
Kann sein, ja.
Ja.
Ja, jetzt bin ich wieder hier.
Und jetzt bist du wieder da.
Ja.
Jetzt bist
du wieder. Aber keine Sorge, es ist eine einmalige Geschichte.
Ja, schön jedenfalls, dass du
danke für die
Zeit genommen hast und hergekommen bist und wir ein bisschen mit dir quatschen können.
Ja, sehr gerne. Also vielen Dank für die Einladung.
Also
obwohl ich wieder feststellen musste, Christian, der Münchner Verkehr, das ist eine Prüfung Gottes. Das ist ja furchtbar. Ja. Weißt du, ich komme jetzt gerade vom Olympiapark, weil ich auf dem Weg hierher nochmal schnell in die Olympiaschwimmhalle gesprungen bin. Und ja, natürlich. Liegt ja für mich auf dem Weg.
Stimmt doch.
Und ich nutze solche Gelegenheiten dann immer. Und jetzt, also ich habe, glaube ich, vom Olympiapark hierher, das sind Luftlinie vielleicht 3 Kilometer.
Höchstens, ja.
Da habe ich über eine halbe Stunde gebraucht.
Ah, ach, du
Wahnsinn. Nee, schlimm. Ich bin froh, dass ich nicht so viel in München mit dem Auto rumfahren muss.
Ja. Damian, wie nah bist du noch an der Branche?
Ja, ich lese die Zeitschriften und die Publikationen so und
Zeitschriften, also auch Print noch.
Ja, ich habe ein Printheft noch. Das kommt aus Augsburg, alle 14 Tage zu mir. Das
kenne ich gar nicht.
Doch, das ist sehr, sehr gut geworden. Und ansonsten ja, gucke ich einmal im Tag so, was passiert. Ich arbeite auch noch ein bisschen sogar in der Branche.
Hast du noch ein paar Newsletter bestellt?
Newsletter?
Oder hast du alle mal abbestellt?
Habe ich noch ein Newsletter? Nee, ich glaube, ich habe gar keinen Newsletter mehr. Nee, ich habe ganz viele Newsletter abbestellt, nicht nur als IT-Branche, sondern insgesamt. Es wurde mir so viel und wenn ich halt irgendwie, ich habe so tagsüber meine Nachrichtenseiten, auf die gehe ich drauf und dann brauche ich nicht extra noch Newsletter. Das sind so Routinen, die ich da habe, ne? Die Branchen-News, aber natürlich auch Handelsblatt und Vivo und so weiter und so fort.
Ja, du bist ja im Allgemeinen schon immer sehr an Wirtschaftsthemen interessiert gewesen. Ne?
Genau.
Kommen wir nachher noch zum interessanten Thema, wo ich dich ganz gerne mal ein bisschen mit einbeziehen würde. Und wo sagst du, es gibt noch Schnittstellen zur IT oder in die Branche rein?
Ja, ich mache für die Augsburger noch ein bisschen was, aber sehr stark reduziert das Ganze. Mhm. Ich mache so meine eigenen Sachen, hatte ich euch ja mal erzählt, mein Triathlonhotel.de.
Mhm. Ja.
Ich habe jetzt gerade mein zweites Buch fertiggestellt.
Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen, ja.
Und das sind so die Geschichten. Mein Sport mache ich natürlich auch. Und
du hast ein Buch geschrieben über das Thema Hunde.
Ja.
Im weitesten Sinne, oder? Stimmt, ich habe es jetzt noch nicht gelesen, ich habe nur die Ankündigung gesehen.
Ja.
Du hast ja, ich sag's mal so, du hast ja durchaus ein gespaltenes Verhältnis zu Hunden.
Das Thema verfolgt mich ja seit mehr als 10 Jahren, seitdem ich mit dieser Frau zusammen bin. Das ist ja ein angeheirateter Hund, beziehungsweise der Hund, den ersten Hund, den gibt's gar nicht mehr, der ist zwischenzeitlich gestorben, aber jetzt gibt's halt seinen Nachfolger, der ist auch nicht besser, im Gegenteil.
Das ist ein rassespezifisches Problem, oder?
Nee, das Problem hat wahrscheinlich eher mit mir zu tun. Also ich bin jetzt nicht so von Geburt an der Hundefreund. Und ich hatte immer gesagt, okay, wenn ich mal eine Frau oder eine neue Frau haben möchte, dann muss die zwei Bedingungen erfüllen. Erstens, sie darf nicht rauchen und zweitens, sie darf keinen Hund haben. Und die Frau, mit der ich jetzt schon seit über 10 Jahren zusammen bin, als ich sie kennenlernte oder als ich zusammen, die hat gequalmt wie ein Schlot. Und die hatte einen Hund, der unheimlich oft pupste. Und,
und mit im Büro war.
Und sogar auch nur mit im Büro war. Ja, und ich bin mit der Frau immer noch zusammen. Daran könnt ihr sehen, wie toll die Frau ist, dass ich diese beiden Dinge in Kauf genommen habe. Gut, das Rauchen hat sich zwischenzeitlich erledigt, aber der Hund, der ist noch da. Wie gesagt, ich habe seit der Zeit ein äußerst gespaltenes Verhältnis zu dem Hund, ich mag Hunde unheimlich gerne, ja. Also wenn sie weit weg sind und oder im Fernsehen. Mein Lieblingshund ist Peanuts, also Snoopy bei den Peanuts, fand ich immer klasse und find's immer noch toll. Aber ein Hund unter einem Dach stellt schon gewisse Anforderungen an jemanden, der so nicht den unbedingten Draht zu Hunden hat. Ja, und da worüber geht dieses Buch eigentlich, ne? Und ich habe dann natürlich auch mit das Ganze philosophisch überhöht, habe gefragt, was finden Menschen überhaupt an den Hunden so toll? Warum schafft man sich einen Hund an? Habe dann auch die Geschichte des Hundes verfolgt, habe da jede Menge Literatur dazu gelesen und diese dann auch verarbeitet. Wirtschaftliche Aspekte gibt's natürlich auch, also das ist eine Riesenindustrie.
Kein kleiner Markt,
ja. Das ist eine Riesenindustrie, Multimilliardenindustrie und Das ist dann alles da reingeflossen, aber der wesentliche Punkt war, das sollte ein lustiges Buch sein. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen.
Sind das Anekdoten, die du...
Zum großen Teil.
Ja.
Aber nicht nur.
Kannst du mal ein Beispiel geben?
Kannst du mir mal ein Beispiel geben? Ja, also ein Beispiel wäre zum Beispiel, das fällt mir gerade ein, ich war mit diesem Hund laufen und dann kommt da schon von hinten, schon vom Weiten kommt da so eine Frau entgegen, die ruft irgendetwas. Ich habe jetzt nicht so richtig verstanden, was die meinte, aber ich glaubte, sie ruft, geht's hier nach Süden? Und ich sag dann, nein, da in die Richtung, da geht's nach Süden und so. Und dann kam die näher und guckte mich so völlig verständnislos an und sagte, ja, nach Süden, da vorne. Und dann ging sie weiter und dann erst hinterher fiel mir auf, ach nein, die hat ja gar nicht gefragt, geht's hier nach Süden, sondern ist das ein Rüde? Weil das ist ja immer so, da
weil der läufige Hündin hat.
Ja, nee, da ist das ein Rüde und dann ist es manchmal gut oder manchmal ist doch aber auch ganz schlecht, weil
das weiß man vorher.
Nee, genau, das ja. Weiß man nicht. Und das sind so. Oder du kennst ja als wenn du als Hundebesitzer oder Hundeausführer da unterwegs bist, du kennst ja alle Hunde mit Namen. Nur die Besitzer, die kennst du nicht mit Namen. Ne? Und dann wenn dann halt du gehst dann daher und dann kommt dann irgendjemand und der grüßt dich so freundlich und du denkst, hä, was grüßt er mich so freundlich, kenne ich den? Und dann sagt er, ja, ich bin doch das Herrchen vom Waldi. Und dann, ach ja, jetzt erkenne ich sie. Weißt, ohne Hund erkennst du die alle gar nicht. Und so geht das dann halt so rauf und runter. Ne?
Also da, wo ich wohne, hinter dem Haus, geht auch so ein Spazierweg entlang. Und das ist so eine ganz typische Strecke, wo die ganzen Hundebesitzer ihre Hunde ständig ausführen und Gassi gehen.
Ja.
Und die treffen sich dann natürlich auch immer und bleiben dann irgendwo stehen, direkt am Eingang und du kommst da einfach irgendwie nicht umhin, dass du da so das eine oder andere Gespräch auch belauschen musst, muss ich euch sagen. Mm. Weil diese Gespräche teilweise in Absurdität nicht zu übertrieben sind. Das ist so seltsam, über was diese Menschen sich unterhalten. Die unterhalten sich nicht über sich und über ihre Belange, sondern unterhalten sich nur über ihre Hunde.
Ja, natürlich.
Ja?
Ganz schlimm wird es übrigens, wenn man dann sein Facebook-Bild durch das Bild seines Hundes ersetzt. Da ja. Habe ich auch einige Facebook-Bilder.
Also,
ja, das Hund, den Hundekopf denn, dann, ne?
Ja.
Das okay. Habt ihr aber nicht, ne?
Bitte?
Ihr habt noch eure Menschenköpfe.
Unbedingt, ja.
Von meinem habe ich so den Eindruck, dass Hunde wirklich der totale Kinderersatz sind. Also das strickt so ins Zentrum dieses.
Ich sag dir eins, Christian, die Hundeszene ist eine sehr gefährliche Szene auch. Deshalb ist mein Buch ja auch unter Pseudonym erschienen. Also wenn ihr jetzt googelt, Damian Sicking, das Buch heißt Entschuldigung, ist das ein Rüde? Dann werdet ihr nicht fündig, sondern ich habe erzwungenermaßen auch mit Rücksicht auf meine Gattin, die ja bis vor wenigen Monaten noch in dieser Tier-Hunde-Branche gearbeitet hat, habe ich ein Pseudonym verwendet. Und ich habe lange überlegt, welches Pseudonym sollst du nehmen? Und mir ist dann, glaube ich, ein gutes eingefallen. Das Pseudonym heißt Bernhard Diener. Oh mein Gott. Ich dachte, wenn Bernhard Diener ein Buch über Hunde schreibt.
P.Udel. Sehr gut. Und ich habe gelesen auf Facebook, es gibt es derzeit nur als E-Book.
Es gibt
und
es noch
als soll E-Book. Aber Print auch kommen, oder?
Ja, das muss jetzt in den nächsten Tagen auch Print verfügbar sein.
Macht man das heute so, dass man erst das als E-Book rausschiebt und dann...
Du, ich muss sagen, das war ganz einfach und so easy. Es gibt da bei Amazon eine Einrichtung, die heißt Kindle Publishing Direct. Und es ist ein bisschen kompliziert, man muss sich ein bisschen einlesen, aber dann ist es wieder ganz einfach und das ging so schnell und so einfach, wenn du dein Manuskript fertig hast, dann sind das ein paar Klicks und dann steht das online und ja, und deshalb ist das einfach zuerst auf diese Weise erschienen.
Okay.
Ja, genau. Aber es gibt es, wie gesagt, in ein paar Tagen auch ganz klassisch mit Papier zum Blättern, auf dem Kopfkissen zum Lesen abends.
Das ist dein zweites Buch, glaube ich.
Das ist
ne?
Schön, ja, das ist das zweite Buch, genau.
Und schon nächstes Thema im Kopf?
Nö, im Moment noch nicht.
Mal ich denke, gucken. Muss mal was über Triathlon vielleicht auch sein. Ist ja auch so eine Szene,
ja,
die durchaus ermunternd sein kann für einen Außenstehenden.
Ja, das kann sein, aber es muss immer lustig sein. Also ich will immer amüsante Sachen schreiben, worüber man halt schmunzeln kann, dass So, das was, das mache ich am liebsten und ich glaube, das kann ich auch am besten. Ich habe mal versucht, einen Roman zu schreiben, das ging furchtbar in die Hose. Also da wurde ich meinen eigenen Anspruch einfach nicht gerecht und ich glaube, das kann ich nicht so gut. Und deshalb konzentriere ich mich eher so auf diese amüsanten, kurzen, ja.
Die IT-Branche gibt da eigentlich auch nichts her, wenn man ehrlich ist.
Doch, die gibt schon eine ganze Menge her, finde ich.
Ja, da muss aber ja, tief drinstecken.
Da musst du, ja, ne? Ja, und da habe ich keine Lust zu. Ja. Nee, also, weiß ich, mag ja, was ich an der IT-Branche ja mag, das sind die Menschen und das ist dieser Business-Aspekt, aber sobald es irgendwie mit Technik zu tun hat, dann steige ich aus. Ne? Das hat mich noch nie so richtig interessiert und da bin ich dann auch nicht so bereit, mich da wahnsinnig hineinzuknien, weil es mich nicht so interessiert. Und ja, und wenn es halt so doch sehr stark menschelt, dann musst du aber doch permanent den Kontakt pflegen. Und so. Ja, das ist schon so. Und das macht der Andreas ja sehr professionell, sage ich mal. Ne? Und ich mache das nicht so. Ich bewege mich ja am liebsten nicht von meinem kleinen Dunstkreis weg. Genau.
Ja, das stimmt. Damian, ich bin über einen sehr interessanten Artikel gestoßen. Ich habe den Link euch heute Nachmittag noch zugeschickt. Ich weiß nicht, ob ihr noch Zeit hattet, dort mal reinzuschauen.
Entschuldigung, aber wir haben noch ein anderes Also-Thema, Christian.
Ich stellen wir noch kurz zurück, weil der Damian jetzt noch da ist. Und ich glaube, Damian hat jetzt keine große Lust, über die Allianz von Also und West Coast zu sprechen.
Obwohl, da gibt
Oder
es
wolltest du genau auf dieses Thema?
Da möchte er vielleicht drüber reden. Da gibt es nämlich einen ganz interessanten Aspekt, und zwar der West Coast-Chef Joe Himani, ausgesprochen?
Himani. Ah, der ist noch da.
Genau, der war ja mal Chef auch von, da muss ich googeln, der Name war mir noch dunkel im Kopf, ja. Der war ja mal Aktebis-Chef.
Ja.
Ach ja, richtig.
Das ist lange her, stimmt.
Genau, Markus. Das, ne? Fand ich dann eine wirklich nette, interessante Anekdote. Und zwar war das im Jahr 2003, hat er den Michael Urban abgelöst als Chef der Aktebis Holding und wollte mit der West Coast damals die Aktebis von Otto kaufen.
Die wollten fusionieren, ja.
Und jetzt machen sie wieder gemeinsam den Cloud Marketplace.
Ganz interessant, die West Coast war doch auch involviert in dieser Konstruktion Espritnet, wenn mich nicht alles täuscht. Es gab mal eine Konstellation Espritnet, da war die Also interessanterweise dabei und ein spanischer Distributor. Und ich meine, der Himani wäre auch dabei gewesen.
Das weiß ich jetzt nicht mehr.
Bin ich mir aber nicht sicher.
Ich muss nur daran denken.
Aber beim Namen Himani klingelt einiges.
Wie klein die Welt ist, dass er auch mal Aktebis-Chef war. Ne?
Hm. Ja, ich meine, aus der Historie heraus ist das wahrscheinlich irgendwie wieder zusammengekommen. Und
ja, man kennt
sich. Man kennt sich, es ist halt immer noch ein Netzwerk. Ne?
Man arbeitet auch wirklich eng zusammen. Also die Also und die West Coast arbeiten tatsächlich. Jetzt sind wir doch im Thema.
Okay. Ja, ich höre total interessiert zu.
Das ist gut.
Dann fahr ruhig fort.
Die Also und die West Coast arbeiten tatsächlich über die Zeit immer wieder zusammen. Und das prominenteste Beispiel, wo die beiden zusammenarbeiten, muss man sagen, ist bei der Belieferung der Computercenter europaweit mit HP-Produkten, mit HP-Enterprise-Produkten. Da gab es eine große Ausschreibung, die Also hat die gewonnen, nachdem vorher die Geschichte, ich glaube, jahrzehntelang über die Aslan abgewickelt worden ist, hat die Also gewonnen. Und das, obwohl man eigentlich in England ja diese Lücke hat, was ja ein wichtiger Markt für Computercenter ist. Und die hat man im Schulterschluss mit der West Coast geschlossen.
Aber
also auch da arbeitet man zusammen.
Aber kein zweiter Versuch der West Coast jetzt Also zu übernehmen, für die Verschwörungstheoretiker unter uns. Das ist sehr weit hergeholt.
Nein, das denke ich nicht. Nein, ich denke, man kennt sich und arbeitet zusammen. Ich glaube nicht, dass das so rum funktioniert. Ich habe damals auch nicht gedacht, dass das so rum funktionieren würde. Die West Coast war damals ja viel kleiner als die Aktebis und
das hat sich auch relativ schnell wieder aufgelöst damals.
Das hätte funktionieren können. Ja. Das war eine ganz kurze Episode.
Wobei doch die, wenn ich mich da einmischen darf.
Bitte.
Der Mehrheitsaktionär von Also ist doch immer noch Dröge, oder?
Ja.
Und da gibt es doch nach wie vor Stimmen, die sagen, dass das Unternehmen Dröge auch in Person von Herrn Dröge überhaupt nicht beleidigt wäre, wenn er Also gewinnbringend wieder verkaufen könnte.
Ne? Also
hat sich nichts geändert.
Ich habe gelernt von Leuten, die bei Dröge gearbeitet haben, das ist immer eine Frage der, wie nennt man das denn, des Multiplikators, also des, des Faktors, mit dem der Kaufpreis multipliziert werden kann, um
Rendite.
Und der muss relativ hoch sein. Was ich mir in so einer Westkurs-Konstellation, also wirklich beim besten Willen, nicht vorstellen kann.
Ah, das war auch nicht
also ganz ernst gemeint. Nein, das kann ich mir nicht
vorstellen.
Aber definitiv, also ich denke, das ist eine Frage des Angebots.
Aber das ist es immer.
Ja. Das ist es absolut immer.
Eine Frage des Angebots. Da sind wir schon beim Thema. Eine Frage des Angebots, da wollte ich mit euch mal ein bisschen drüber diskutieren. Reuters, allen bekannt ja als Nachrichten- oder News-Agentur, glaube ich der richtige Name dafür. Die können ja auch richtig lange Geschichten schreiben. Es gibt bei Reuters eine Sektion, die heißt Reuters Investigativ auf Deutsch. Das ist jetzt ja aber in Englisch. Und die bringen ab und an sehr, sehr lange, ausführliche Hintergrundbeiträge. Und die haben dieses Mal etwas sehr Interessantes geschrieben. Da geht es um das Thema, wo du dich sicherlich auch ganz gut auskennst, Aktienrückkäufe. Und die beschreiben mal anhand etlicher Technologiefirmen, vor allen Dingen allen voran HP und aber auch IBM und anderen, was die in den vergangenen Jahren, starten damals mit Carla Fiorina, Geld in die Hand genommen haben, um Aktien zurückzukaufen. Und wenn man das liest, was dort, wie viel Milliarden und Abermilliarden dort reingeflossen sind in diese Aktienrückkäufe und teilweise mehr als man Umsatz gemacht hat, also total absurde Zahlen. Und dieses Thema nehmen die dort mal ein bisschen auf und sagen, warum machen die das eigentlich? Ja, also warum sind diese ganzen, vor allen Dingen, also sehr stark US-Firmen und dort eben ganz stark diese Tech-Firmen so wahnsinnig daran interessiert, diese großen Aktienrückkäufe zu machen? Zunächst denkt man ja mal auf alle Fälle, klar, man will dieses Thema Shareholder Value, ja, also man will natürlich auch ein Stück weit damit versorgen oder hofft natürlich, dass die Aktienkurse damit auch hochgehen, weil man die Zahl der Aktien ja eigentlich künstlich verknappt, indem man sie zurückkauft. Dann gibt es ja sicherlich noch das Thema, dass die CEOs und Executives in diesen Läden sicherlich auch daran gemessen werden am Aktienkurs und dementsprechend ihre Tantiemen bekommen. Es wird hier geschrieben, dass der Herr, wie hieß der noch, der ehemalige IBM-Chef Palmisano, der auch dieses Thema Aktienrückkäufe sehr stark getrieben hat, dann nochmal schnell 87 Millionen gemacht hat. Also guten Vertrag einfach irgendwie ausgemacht und so weiter und so fort. Und es gibt die Schattenseite dabei, die gleichzeitig feststellt, dass die sogenannten Aufwendungen von R&D, also Research and Development in diesen Technologiefirmen, sich rapide runtergegangen sind in dem Zusammenhang. Ja. Und da finde ich schon ein bisschen erstaunlich, dass man offensichtlich heute in diesen großen börsennotierten Unternehmen nur noch das Thema, ciao Michael, komm gut heim, nur noch das Thema Shareholder Value kennt. Ist denn, sagen wir mal, dieses Thema Aktienrückkäufe gang und gäbe mittlerweile? Früher fand ich das eher so ein bisschen außergewöhnlich vielleicht nicht, aber war nicht so publik. Aber
also ich bin kein Experte für Aktienrückkäufe, aber Aktienrückkäufe finden immer statt. Als Aktionär freut man sich dann zunächst einmal, wenn ein Unternehmen, von dem man Aktien hat, ankündigt, dass es eigene Aktien kaufen will, weil das treibt den Kurs in der Regel nach oben. Und genau das ist, wie du jetzt gesagt hast, mit dem Zitat von Reuters, ist ja auch dann das, was man vielen Unternehmen vorwirft, dass sie halt das Geld in den Kauf von eigenen Aktien investieren, statt dann die eigene Forschung voranzutreiben. Ganz exzessiv war das ja, ich meine, IBM macht das, das machen aber alle amerikanischen Tech-Unternehmen so, aber erinnert euch mal ein paar Jahre zurück bei HP. Mhm. Wie hieß damals der Mark Hurd?
Mark Hurd.
Der hat das ja wirklich exzessiv betrieben, und da ist es tatsächlich dann auch so gewesen, der Aktienkurs ist gestiegen und gestiegen, auch weil die Zahlen stimmten, also Umsatz- und Gewinnentwicklung war auch sehr positiv. Was er aber nicht gemacht hat oder was er wirklich hat schleifen lassen, und das ist ihm wirklich dann ja auch viel oft vorgeworfen worden, er hat das Geld nicht mehr in Forschung und Entwicklung investiert. Und da hat HP ja dann doch sehr stark den Anschluss verloren, was innovative Produkte betrifft, und das Ganze ist dem Unternehmen dann später mit Zeitverzug dann vor die Füße gefallen, ne? Dass halt eben andere Unternehmen an ihnen vorbeigezogen sind, gerade was die mobilen Devices betraf. Und da ist sicherlich so ein Aktienrückkaufprogramm also kontraproduktiv, ne? Also ist immer ein sehr zweischneidiges.
Also soweit ich das dem Artikel hier entnommen habe, gibt es relativ viele Wirtschaftsweise und auch mittlerweile Politiker, allen voran hier die Frau Clinton. Mhm. Die also schon wirklich warnend auch den Finger hebt und sagt, Aktienrückkäufe nur immer in Hinsicht zu machen, kurzzeitig Erfolg damit zu erzielen, weil man den Aktienkurs ein Stück weit hochbringt, ist aber keine wirklich dauerhafte Lösung. Weil natürlich auf der anderen Seite, wir sehen es bei HP, wir sehen es jetzt neuerdings auch bei IBM, die Zahl der Entlassungen bei diesen Unternehmen ja auch enorm zugenommen hat, ne?
Also IBM ist natürlich jetzt ein ganz besonderer Fall, muss man sagen. Das Unternehmen, das, ich weiß gar nicht, seit wie viel Quartalen geht das Geschäft zurück. Also ist kein Umsatzwachstum, im Gegenteil, und auch kein Gewinnwachstum. Ich glaube, seit 19 Quartalen oder so ist es rückläufig, und dafür ist das Unternehmen immer noch sehr hoch bewertet, ja, finde ich jedenfalls. Und da sind halt, einer der Gründe sind eben diese permanenten Aktienstützungsprogramme oder Kursstützungsprogramme durch Aktienrückkäufe, ne? Und da muss man halt dann auch als Aktionär sehen, ist das vielleicht da perspektivisch die richtige Strategie, oder sollte man vielleicht das Geld nicht vielleicht doch lieber in andere Dinge investieren.
Ein gehöriges Wörtchen sprechen ja in dem Zusammenhang natürlich auch mittlerweile sehr aggressive Investorengruppen mit, die da schon mit, wir denken mal an den Herrn Icahn, der da glaube ich ein ganz prominentes Beispiel dafür ist, aber wahrscheinlich gibt es im Untergrund, was wir gar nicht so mitkriegen, auch Investorengruppen, die dort den Unternehmen schon hart zusetzen und klare Forderungen haben. Und da hat sich, denke ich, doch schon auch einiges gedreht, ne? Und es gibt tatsächlich einige Unternehmen, die halt nach wie vor sagen, wir bei uns steht das Shareholder Value nicht so im Vordergrund, sondern wir müssen tatsächlich wieder mehr in Richtung Entwicklung.
Du, da gibt es auch in Deutschland hervorragende Unternehmen, die sehr gut gewachsen sind, deren Aktienkurs sich hervorragend entwickelt haben, ohne Rückkauf, großartige Rückkaufprogramme. Ich nenne mal zwei aus dem Systemhausbereich. Das eine ist die Firma Bechtle.
Ja.
Der Aktienkurs, der liegt jetzt, glaube ich, bei 80 Euro Wahnsinn. Pro Aktie. Ich hatte vor einigen Jahren mal Aktien von denen gekauft für 9,80 Euro. Das war, glaube ich, 2008.
Donnerwetter.
2008. Die habe ich dann irgendwie verkauft. Da lagen die bei 12 Euro. Da habe ich gedacht, hey, da hast du einen guten Schnitt gemacht. Jetzt liegen sie bei 80. Und das andere Unternehmen ist Cancom. Ich kann mich noch gut erinnern, da hatte ich ein Interview, das war 2008 auch, mit Klaus Weinmann. Da lag der Kurs bei 1,90. Und da sagte er, 1,90, das ist aber doch unterbewertet. Und er meinte, was war das nochmal, was er sagte, 3 oder 4 Euro oder vielleicht lasse 6, wäre wohl fair bewertet. Die liegen jetzt, Markus, bei über 30, glaube ich.
Ich glaube, ja.
Bei über 30 Euro für die Aktie. Und die Unternehmen sind halt eben deshalb so gut, oder der Kurs hat sich deshalb so gut entwickelt, weil das Unternehmen sich gut, oder die Unternehmen sich gut entwickelt haben. Also das, finde ich, ist eine gesunde Art der Entwicklung, sowohl was die Unternehmensentwicklung betrifft, als auch was die Kursentwicklung betrifft. Und es geht also auch ohne Kurs in, Kurspflege in dem Sinne durch künstliche Aktienpflegeprogramme, wenn man halt ein gutes Business macht.
38 Euro.
38 sogar, wer Wahnsinn. Das ist schon eine Klasse. Und es gibt Analysten, die sagen, die sehen bei 50 Euro die Cancom-Aktie. Also es hat sich dramatisch gut entwickelt.
Absolut, ja.
Dieses Konzept Shareholder Value ist in der Theorie anscheinend entwickelt worden, von amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlern, um die amerikanische Wirtschaft fit zu machen gegenüber der japanischen. Es ist ja irgendwann so gewesen, dass die Japaner plötzlich den Amerikanern sehr viel Konkurrenz gemacht haben. In der Autoindustrie. Bessere Autos, billiger und plötzlich da standen wie die großen Gewinner, und die amerikanischen Firmen hatten sehr stark das Nachsehen. Und dieses Konzept des Shareholder Value ist anscheinend entwickelt worden, um die amerikanische Wirtschaft und die Unternehmen wieder fit zu machen im Kampf gegen die Japaner. Gilt aber in der wissenschaftlichen Debatte anscheinend schon seit mehreren Jahren als komplett überholt. Das heißt, man ist sich schon darüber im Klaren, dass ein Unternehmen gute Produkte haben muss, um zukunftssicher zu sein, um was verkaufen zu können. Also die Diskussion hat sich schon wieder total
woanders hinbewegt. Geht es auch sehr stark
genau in die Richtung, wie die japanische Wirtschaft sich ja irgendwie nicht schnell genug bewegt hat im Vergleich zur amerikanischen, und wo man jetzt hergeht und sagt, da gibt es Ungleichgewichte, das funktioniert so gar nicht. Und es ist halt so, wenn Konzepte irgendwo wissenschaftlich diskutiert werden, bis sie dann in der im Unternehmensalltag ankommen, das dauert halt doch so seine Zeit. Und ja, das von daher bin ich ganz, ganz optimistisch, dass sich die Dinge da auch anders entwickeln werden.
Ja, es hat halt vielleicht jetzt auch so über die Zeit seine Blüten getrieben. Ja, das absolut. Hat sich da halt auch vieles sozusagen über die Stränge geschlagen. Ich meine, wenn du heute dir überlegst, dass viele der großen Unternehmen ja noch nicht mal mehr Besitzer von irgendetwas sind. Also was weiß ich, du nimmst, der größte Besitzer an Content ist Facebook. Der größte Besitzer an Hotelkapazitäten ist Airbnb. Mhm. Der größte Besitzer an Taxen. Ciao Sven. Servus. Schön, dass du da warst. Der größte Besitzer an fahrenden Taxen ist Uber. Ja, aber die besitzen das sozusagen selber gar nicht. Denen gehört das gar nicht.
Nee,
denen
gehört das überhaupt nicht.
Sondern sie sind nur die Marke darüber oder bieten die Plattform, auf der das alles stattfindet. Ne? Und da gibt's halt mittlerweile auch völlig überzogene Forderungen von irgendwelchen Investoren. Da mag ich das ja noch irgendwo besser verstehen, weil diese Firmen natürlich relativ geringe Entwicklungs- und Entwicklungskosten haben. Ja, die hatten einfach eine gute Idee und das machen sie jetzt weiter. Ich habe keine Ahnung, was Facebook in Entwicklung und Forschung reinsteckt.
Wird wahrscheinlich nicht allzu viel sein,
oder? Ich glaube, das ist massiv. Doch.
Ja? Gerade bei Facebook glaube ich, dass es massiv ist.
Das ist vielleicht noch ein Thema von Mark
Zuckerberg. Genau, ich glaube, bei anderen Firmen ist das nicht so. Aber Facebook hat ja eine sehr große eigene Infrastruktur. Eine weltweit verteilte Infrastruktur, eine sehr performante Infrastruktur. Suchen gehen doch relativ schnell und zuverlässig.
Na gut, und die wollen es also überall hinbringen.
Es steckt schon sehr viel Intelligenz dahinter. Mhm. Also bei den Firmen schon. Bei anderen Firmen tatsächlich nicht.
Ja. Prima.
Ich habe keine Aber das ist durchaus eine sehr interessante Debatte.
Was hast du nicht, Christian?
Keine Kapitelmarken gesetzt bisher.
Oh nein.
Ich wollte vor kurzem mal sagen, setz doch mal eine Kapitelmarke. Ja. Wirklich.
Übrigens hat der Alexander Roth gerade eine SMS geschrieben. Er grüßt uns alle ganz herzlich. Er ist gerade in Dubai gelandet.
Auch schön.
Naja, dann ist er bald hier.
Ja.
dann schafft das noch zum Endspurt.
Ja, genau, dann schafft das noch zum Endspurt. Da wir gerade über Systemhäuser gesprochen haben, wir können uns mal ganz kurz...
Christian, setz doch mal eine Kapitelmarke.
Ja, ich setze gleich eine Kapitelmarke. Du schon gesehen hast, Damian, das aktuelle Ranking an der größten Systemhäuser Deutschlands. Da hat sich ja auch ein bisschen was getan und ein bisschen was verschoben.
Ja. Auf welchem Blog stand das?
Das war...
Jetzt Offenbarung.
Ja, genau, jetzt Offenbarung, genau. Das stand in der Channel Partner natürlich wie jedes Jahr, die Erhebung ja machen. Und zwar gibt es einen neuen dritten Platz. Also Platz 1 nach wie vor natürlich Bechtle. mit einem Umsatz in Deutschland in 2014 von 1,775 Milliarden. Im Vorjahr 1,57. Das heißt, die haben da nochmal ordentlich eine Schippe draufgelegt mit 200 Millionen. Mhm. Auf Platz 2 nach wie vor die Computer Center mit 1,448 Milliarden.
Waren die nicht auch mal auf 1, weil da die Deutschland-Umsätze... Das war doch irgendwas mal mit den... Waren die nicht auch mal eins? Hat man, glaube ich,
die waren ja jahrelang auf eins, Markus.
Das wollte ich gerade sagen. Mal, ne?
Die waren ja natürlich. Mal, als Bechtel noch nicht so groß waren.
Ja, und da gab es auch mal wirklich Streit, weil der Vorwurf dann im Raum war, wir hätten Apfel mit Birnen.
Genau,
mit Birnen. Ich glaube, das war so 2006, 2007, 2008 so um den Dreh. Und man müsste halt eben schon dann die Deutschland-Umsätze
mit Deutschland umsetzen.
Genau. Ja. Ja, richtig. Aber jetzt scheint es ja doch deutlich zu sein, dass Bechtle mit den Inlandsumsätzen hier vorne liegt.
Ja. Computer Center interessanterweise das einzige unter den Top 5 Unternehmen oder sogar Top 10, soweit ich das überbringen kann, mit dem Umsatzrückgang. Also die sind von 1,529 Milliarden im vergangenen Jahr runtergerutscht auf 1,448. Oha. Muss man ja auch erstmal schaffen.
Ja.
Wenn links und rechts alle richtig überdurchschnittlich zulegen.
Mhm.
Und neu auf Platz 3 ist jetzt die Cancom.
Wieso?
Die hat jetzt die Comparex überholt.
Ach, so.
Ja, die Comparex hatte im vergangenen Jahr noch einen Umsatz von 596 Millionen und die Cancom war knapp drunter mit 588, deswegen Platz 4. Jetzt hat aber die Cancom die Comparex überholt und zwar deutlich.
Mhm.
Cancom macht jetzt auch schon 750 Millionen Umsatz von 588 kommend.
Wow, das ist so Wahnsinn.
Das ist irre, ja.
Das ist so Wahnsinn, wie schnell das wächst.
Ja, ja, und vor allen Dingen, was halt immer wieder erstaunlich ist, ohne großartige Zukäufe, wie der große Wettbewerber aus Neckarsulm, der vorwiegend durch viele Zukäufe auch sich Umsatz dazu geholt hat, verfolgt ja die Cancom eigentlich eine andere Strategie. Die macht ja was vor.
Sie kaufen auch, aber halt nicht in dem Stil.
Ne?
Aber schon anders.
Und auf Platz 4 dann die Comparex und Platz 5 der Menschen Data und auf Platz 6 folgt dann schon die Avato. Ich mach mal die Top 10. Auf Platz 7 die
Avato.
Avato ist auch deutlich nach oben gegangen. Ja.
Das würde mich mal sehr interessieren, wie bei Avato das Geschäft generell aufgeteilt ist.
Ja, natürlich.
Das ist ja so ein Dienstleister.
Ja.
Das ist ja so ein riesen Mischdienstleistungskonzern.
Ja. Das ist auch bei Platz 7
was da alles,
so
Accenture. Ja, ist auch so eine Sache.
Klassisches Systemhaus, als Systemhausliste darf man sie eigentlich gar nicht mehr nennen, weil als Systemhaus versteht sich eine Accenture sicherlich nicht.
Nee, nein. Das ist Systemhaus-ähnliches Geschäft.
Geschäft, ja. Dann kommt auf Platz 8 die Fritz und Maciol. Platz 9 die SVA, Systemvertrieb Alexander.
Die sind auch groß. Das ist
die sind echt mittlerweile nicht zu fassen, auch ziemlich groß. Knapp 250 Millionen Umsatz und Platz 10 können wir dann schließen, die Infosys. Mit 230 Millionen. So in der Kategorie zwischen 150 und 250 Millionen gibt es ja wirklich einige Häuser in Deutschland, die in der Region sind. Aber was nach wie vor schon so zu beobachten ist, und das ist ja zu deiner Zeit damals noch als aktiver Chefredakteur von der Channel Partner oder damals Computer Partner, die Channel Partner waren dann auch schon, schon auch so gewesen, die Großen werden immer größer und die Top 3 gelten als nahezu uneinholbar. Da ist der Abstand so enorm.
Ja, ich glaube, inzwischen ist das so. Wobei ich mich auch noch sehr gut erinnern kann, ich durfte mal, wann war denn das? Ende der 90er oder Anfang der 2000er Jahre auf einer Bechtle Geschäftsführertagung einen Vortrag halten. Und da war damals noch Compunet hießen die, glaube ich, damals noch. Weit, weit weg, was den Umsatz betrifft. Und da fragte einer dann anschließend, der Geschäftsführer, dann noch im Plenum, fragte er mich, was ich denn schätze, wann denn Bechtle Compunet einholt. Und der ganze Saal lachte bei der Frage, weil es einfach noch so weit weg war. Und ich habe gesagt, ja, keine Ahnung, das hängt ja im Wesentlichen von Ihnen ab, ne? Und so. Und Und es war damals unvorstellbar eigentlich, dass Bechtle im Laufe der nächsten Jahre überhaupt nur an Compunet herankommen würde. Und du hast es gerade zitiert, mittlerweile hat Bechtle Compunet oder Computer Center zurückgelassen. Also nichts ist da unmöglich. Ne? Also da kann natürlich immer irgendwas passieren, wenn jemand plötzlich viel Geld in die Hand nimmt, kauft dann da was zusammen, dann kann er auch sehr, sehr schnell sehr groß werden. Ne? Und, was kam, bei Cancom war es, glaube ich, du sagtest, die kaufen, glaube ich, nicht so viel, aber ich glaube, Pironet war ein relativ großer Brocken, den sie sich da geholt hatten. Ne? Also das hat sicherlich nochmal zu dem Umsatzwachstum, ne? Das war ja das letzte Jahr 2014, wo sie, glaube ich, Pironet geholt haben. Da
vier ganzes Cloud-Geschäft, Rechenzentren eingekauft. Ja.
Das hat nochmal einen Wachstumsschub gegeben.
Ja. Markus, wie verfolgst du so die Systemhauslandschaft?
Ja, ähnlich wie ihr es gesagt habt, ganz auffällig dieser große Gap zwischen den Milliardenumsätzen, zwischen den großen und den vielen, vielen kleineren, die dann da folgen, ne? Mit Umsätzen 200 Millionen, das geht halt sehr schnell, der Cut, ne? Mhm. Und das, finde ich, ist auch eine Auffälligkeit des deutschen Marktes.
Was ich interessant finde, ist, wie viel mittlere und kleines unten drunter gibt.
Genau, ja.
Das ist ja eine sehr, sehr dicke Schicht. Auch dann so Häuser in der Größenordnung von dem, von der Schickwam IT oder so, von Michael Schickwam, der eben da war, oder auch vom Michael Krämer, der immer mal wieder.
Ist halt sehr viel wirklich regionales Geschäft, ne?
Das sind so Mittelstandsgeschäft und die merken die Großen oft überhaupt nicht. Mhm. Wobei beim Krämer, der hat jetzt ja die Bechtle auch im Saarland.
Ich wollte gerade sagen, wäre hier, hätten wir mal fragen können, wie er das findet.
Also das fände ich immer eine interessante Frage, weil die ja kürzlich in Saarland aufgemacht haben. Ja. Aber das ist schon wirklich spannend. Oder auch so Läden wie eine MR-Datentechnik in Nürnberg, die sind ja nicht eben klein.
Ja.
Aber der Gap ist schon sehr groß.
Ja, schon groß, ja. Schauen wir, ob die MR-Datentechnik Platz 20.
Mhm. Wie viel Umsatz haben die da?
Ja, die haben auch Umsatzrückgang, die waren im Vorjahr noch auf Platz 17 und sind von 134 Millionen auf 129 Millionen gefallen. Also die haben auch einen Umsatzrückgang. Es sind schon einige dabei, die auch Rückgänge zu verzeichnen haben. Aber halt einige, die auch exorbitant stark zugelegt haben.
Also naja, also beides, ne? Wie entwickelt sich denn der Markt? Das ist ja eine entscheidende Frage. Ne?
Ja.
Entwickelt sich der Markt halt nicht oder bleibt er stabil oder ist er tendenziell rückläufig und Unternehmen Bechtle und Cancom, die wachsen? Dann muss es halt eben auch Unternehmen geben, die schrumpfen. Und das war schon vor Jahren, da war ich auf einer iTeam-Tagung als Gast und da wurde das halt schon sehr stark diskutiert unter den Systemhäusern, wie können wir uns gegen eine Bechtle behaupten bei den IT-Mitgliedern. Und da war natürlich eine, auch berechtigte Sorge, dass die Bechtle denen mehr und mehr die Butter vom Brot nimmt. Und Bechtle ist stark gewachsen, Cancom ist stark gewachsen und wir sehen jetzt bei den mittleren, die haben rückläufige Umsätze. Ich denke, dass das eine Folge dieser Expansion der Großen ist. Ja, und ich denke, dass da auch noch nicht, dass der Weg noch nicht zu Ende ist.
Also in demselben selben Maß wie bei den Großen die Konsolidierung zunimmt, nimmt tatsächlich bei den Kleineren, also nicht unbedingt bei den Mittleren, sondern wirklich bei den Kleineren, der Grad der kooperiert halt stimmt gar nicht, der Grad der Zusammenarbeit deutlich zu. Das heißt, man ist nicht unbedingt in Kooperationen organisiert, aber man arbeitet tatsächlich in Netzwerken miteinander zusammen. Gerade wenn es darum geht, flächendeckenden Service in großen Projekten darzustellen oder unterschiedliche Know-how-Lücken zu füllen, die da bei den Häusern existieren. Man wendet sich auf der einen Seite sicher an die Distribution wie bei einer ALSO oder an Dienstleister, spezialisierte, aber man arbeitet tatsächlich auch sehr stark zusammen. Mhm. Und da gibt es dann auch häufig so temporäre Zusammenschlüsse, um gemeinsam für Projekte einzukaufen oder sowas. Also das ist total irre, wie viel tatsächlich zusammengeht, obwohl man sich gar nicht unbedingt immer so grün gewesen ist über die Zeit. Früher war es ja so, man war sehr misstrauisch, hat nach rechts und links geschaut und gesagt, lass ich mir nicht in die Karten schauen, kann ich alles selber. Und inzwischen ist IT
hat man so schon verstanden,
und der Markt so schwierig. Man muss zusammenarbeiten und man tut es auch. Und man rückt dann allerdings auch persönlich eng zusammen. Das heißt, das sind die persönlichen Kontakte zwischen den Häusern immer sehr, sehr starke.
Ja.
Also es ist eine recht interessante Beobachtung, weil der Grad der Kooperiertheit, also in Kooperation, der ist nicht so furchtbar groß in Deutschland. Ja. War auch nicht sonderlich groß. Ja. Ich schätze um die 20%, wenn's viel ist.
Mhm. Markus, du hast noch ein, wie ich finde, auch sehr spannendes Thema eingetragen. IDC, zwei PRC-Hersteller werden den Markt verlassen. Was hat's damit auf sich?
Eine interessante Prognose von IDC, obwohl man ja mal da auch hinterfragen muss, wie man denn zu so einer Studie oder zu einer solchen Prognose kommt. Also IDC bzw. ein IDC-Analyst hat vorhergesagt, dass in den nächsten 2 Jahren 2 der Top 10 PC-Hersteller den Markt verlassen werden. Warum er auf 2 kommt und nicht 3 oder 1, aber es sind 2 sind.
Er hat aber auch nicht verraten, wer.
Er hat nur so eine Range angegeben.
Aber hätte er die, Damian, das wäre ja auch dann nicht so lustig geworden oder so spannend, ne, wenn er gesagt hätte, wer. So ist es natürlich viel, lässt viel mehr Raum für Spekulationen. Ne? Und er hat es aber noch etwas präzisiert. Die ersten 4 sind nicht betroffen, sprich Lenovo, HP,
Dell,
Apple mittlerweile auf 4. Weil die hätten einen so hohen prozentualen Marktanteil, dass da nichts zu erwarten ist, sondern 2 von den hinteren 6.
Wer ist denn
Acer, Asus, Fujitsu. Toshiba, Samsung,
Fujitsu. Und ein chinesischer Hersteller noch, den kannte ich aber nicht.
Genau, den kannte ich auch witzigerweise nicht. Und zwar Tongfang.
Tongfang. Ist das nicht der mit den tollen CD-ROM-Laufwerken?
Ja, und
sind das nicht die mit den komischen Autos?
Keine Ahnung.
Das war ein Scherz, Entschuldigung.
Ja, jedenfalls, wir können ja auch gleich mal spekulieren, wer es denn ist.
Also Fujitsu ist es nicht, weil die haben ja sofort
nicht sofort. Fujitsu war erst der Dritte, der dementiert hat.
War der Dritte?
Ja. Okay. Ja. Zuerst hat Acer dementiert. Acer
hat als allererster dementiert, ja. Von höchster Position.
Dann Asus. Und vor kurzem auch Fujitsu, die gesagt haben, wir bleiben auf alle Fälle drin.
Ja, dann bleiben ja nur noch 3 übrig.
Ja, wer ist fest? Also mein als Favorit, wenn man jetzt die IDC-Studie mal bewahrheiten will oder wenn die mal eintreffen sollte.
Der Chinese?
Nein, ich finde, Toshiba drängt sich da schon so ein bisschen in die Favoritenrolle rein. Ne? Es wird ja auch schon spekuliert, dass sie das PC-Geschäft abstoßen, zum Beispiel den Schuldenberg abzubauen. Mhm. Was hier jetzt auf dem deutschen Markt passiert ist, wir hatten die Personalien angesprochen und es kann natürlich für chinesische oder asiatische Auftragsfertiger interessant sein, so ein Brand zu kaufen, da man dann über einen Brand in Europa etc. oder Amerika verfügt, der da eingeführt ist.
Machen die eigentlich Toshiba nach wie vor normales PC- und Servergeschäft noch?
Nee,
die
machen nur Notebooks.
Oder machen die nur Notebooks? Also ich weiß, damals zu Zeiten von vielleicht Michael Fassbender, die haben ja schon mal versucht, in den PC-Markt reinzukommen. Die haben ja da so
irgendwie PCs und Server aus Regensburg.
Ja, so lustige Maschinen hergestellt, ne? Aber das ist ja überhaupt nichts geworden.
Nee, Notebooks und ich weiß gar nicht mehr, in welchen Märkten sie sich zurückgezogen haben. In einigen Ländern haben sie sich aus dem B2C zurückgezogen und dann wieder doch nicht. Und haben sie ein paar Consumer-PCs wieder vorgestellt. Das ist jedenfalls auch keine stringente Linie da gewesen. Ne? Und B2B sollte erhöht werden. Also ich finde Toshiba. Samsung wackelt ja auch in einigen Märkten.
Mhm. Ja gut, in Deutschland sind sie ja raus, schon eine ganze Zeit. Und das ist ja nur nicht der kleinste PC-Markt. Wie zum Beispiel Fujitsu beweist, die in Deutschland exorbitant stark sind.
Ja.
Sehr gut, ja.
Ja, sehr gut sagst du das so. Ich weiß nicht, ob ich das so sehr gut finde.
Jedenfalls hat die schon hohe Wellen geschlagen, die Meldung. Ne? Wenn du überlegst, welche Konsequenzen es hatte, wie schnell die Unternehmen bemüßigt waren, nochmal ihr Commitment zum PC-Markt abzugeben. Es ist ein schwieriger Markt und da wird es sicherlich nochmal einen Rückgang geben. Interessanterweise hat er gesagt, er rechnet nicht mit Akquisitionen, weil es für die ersten 4 nichts bringen würde, von den unteren 6 zu kaufen, sondern die würden einfach dann das Geschäft praktisch aufgeben.
Naja, es gibt natürlich in diesem ganzen PC-Markt über die Jahre hinweg viele disruptive Produkte. Wenn du dir die ganzen Tablets mal anschaust, die haben sicherlich auch ein Stück weit dazu beigetragen. Und dann ist halt auch die Frage, die hohe Innovationskraft von PCs, die gibt's ja nun mal auch nicht mehr. Also heute kräht doch kein Hahn mehr danach. Ja, gab's, denke ich, schon. Also als Technologien, was weiß ich, dann wollte man ein CD-ROM-Laufwerk drin haben, dann brauchte man irgendwie eine schnellere CPU, weil man Fotobearbeitung gemacht hat oder Video oder sowas. Aber das ist heutzutage alles kein Thema mehr.
Es gibt immer noch neue Sachen, die aber sich gar nicht so in der breiten Öffentlichkeit durchsetzen oder auf dem Massenmarkt. Interessantere, neue Formfaktoren, wie stapelbare PCs, ne? Hat Acer vor kurzem doch einen.
Ja, aber ich meine, wenn man so zurückdenkt, noch vor 10 oder 15 Jahren, da gab es schon immer wieder mal einen Anlass, dass man gesagt hat, oh, das ist aber ein schöner neuer PC, den hätte ich jetzt gerne und den kaufe ich mir oder gönne ich mir zu Weihnachten oder wie auch immer.
Ja, wenn der Kumpel Pentium 3 hat und man selber hatte nur
Pentium 2. Ja, so ungefähr, ne? Genau. Ja, ne, da haben wir gesagt, aber das ist ja heute kein Thema mehr. Ja.
Nein, aber die PC-Technik, also wo das heute schon noch eine Rolle spielt, eine massive, ist im Gaming-Bereich. Ja. Da sehen die Maschinen ja auch so aus.
Ja, aber wie groß ist dieser Markt im Vergleich?
Ach, ich glaube, der Markt ist im Vergleich zum Gesamtmarkt nicht so groß. Ist allerdings von Verhältnis Stückzahl zu Wert
deutlich
interessant. Da spielen diese Diskussionen, was für eine Grafikkarte drin, was für eine CPU tatsächlich noch eine Rolle. Das ist irgendwie noch so wie früher und das wird sich auch nicht so schnell ändern. Und dann würde ich mal sagen, auf der anderen Seite ist es so, der PC-Markt hat sich ja verschoben Richtung mobile Geräte. Also ich denke, 2-in-1 kann schon sehr interessant sein. Ist im Moment noch sehr klein, aber ich glaube, das wird schon noch interessant werden. Und ich weiß nicht, inwieweit ich nicht hergehen würde und sagen würde, so Dinge wie Smartphones auch in den PC-Markt zu rechnen. Auch wenn das vielleicht eine andere CPU drin ist und vielleicht nicht unbedingt immer Windows drauf ist, sondern eher nie oder fast nie.
Es gibt
nie.
Ja auch einen Marktforscher, der die ganzen Endgeräte zusammenfasst,
als Devices
bezeichnet richtig. Und alles da reinkippt.
Und das finde ich von der Entwicklung schon interessant. Und wenn du überlegst, wo es sich in Unternehmen hin entwickelt hat, es hat sich hin entwickelt, Desktop auf Schreibtisch oder Unterschreibtisch zu Notebook und Tablet, vielleicht demnächst zu 2-in-1 und ein oder zwei Monitore auf dem Schreibtisch, zu Handy noch dazu, vielleicht dann demnächst zwei Monitore auf dem Schreibtisch, eine Tastatur und das Handy als den Rechner. Und das sind ja alles so Szenarien, die denkbar sind. Und
Microsoft hatte jetzt auch diese Technologie vorgestellt, mit Windows 10 Continuum, wo du quasi dein Smartphone als Rechner nutzen richtig. Kannst und dort einfach Windows 10 drauflaufen lässt und Textbearbeitung machst, schließt eine Tastatur und schreibst dir, ja, fertig aus. Brauchst du keinen Rechner mehr, brauchst kein Notebook mehr, kannst mit deinem Smartphone
erledigen. Und die Unternehmensanwendungen kommen dann eh irgendwann aus dem Netz und ob die dann übers Telefon laufen und auf dem Server das ist dann egal. Und dann gibt's ja noch den dritten Bereich, was weiß ich, Internet of Things oder was auch immer. Und das ist ja Embedded. Und Embedded sieht ja schon seit Jahren so aus, dass immer mehr Standard-PC-Technik in Embedded-Anwendungen geht und auch in diese Devices mit Sensoren drin, die miteinander kommunizieren oder auch in Autos, in denen inzwischen zig Prozessoren drin sind und Software läuft und ein Betriebssystem und. Ist dann nicht unbedingt Windows, weil, man will ja auch durchgängig fahren und nicht zwischendrin neu starten. Aber ich denke, wenn man auf diesen Markt so als Ganzes schaut, dann muss man sagen, diese PC-Technik hat längst nicht ausgedient und wird eigentlich sehr viel interessanter. Allerdings ändert sich das Geschäft total. Also das wird so Industrie-Gadget-Geschäft, wo auf der einen Seite, wo man halt Mengen durchschiebt und auf der anderen Seite was extrem komplexes, beratungsintensives, extrem schwierig zu vernetzen, mit was extrem Potenzial bietet. Also meine Einschätzung.
Ja, vielleicht hängen wir da ein Stück hinterher. Ich mache es immer ein Stück am Aldi fest. Also die letzte Aktion vom Aldi, wo die Leute irgendwie Schlange gestanden sind und weil sie den neuesten Medienrechner haben wollten. Wir erinnern uns, früher war der Schlangen.
Ja, ja, klar.
Das gibt's alles nicht mehr. Ne? Irgendwie ist das schon so ein bisschen Indikator dafür.
Nein, die Leute standen das letzte Mal bei Aldi Schlange als die Küchenmaschine. Ja, wie heißt das Zeug? Diese
Vorwerk.
Thermomix. Als das Thermomix-Klon verkauft wurde. Ja.
Aha.
Ah ja, klar, so verschieben sich Dinge. Ja. Bei Apple ist das ja heute zum Teil noch so, dass die Leute Schlange stehen, wenn irgendwelche neuen Dinge kommen. ich kann mich noch gut, und das wisst ihr auch noch, vor 15 Jahren oder sowas standen die Leute Schlange vor amerikanischen Märkten zum Windows Lounge. Da kam die neue Windows-Version und die Leute haben wirklich Schlange gestanden und haben sich nächtens um drei angestellt. Da verschieben sich schon Dinge. Ei, klar ist das so. Und so ein PC-Tischgerät ist ja nicht unbedingt sexy. Wenn aber morgen eine Lenovo oder eine Acer oder eine HP oder wer sonst mit einem tollen Device rauskommt, könnte ich mir schon vorstellen, dass die Leute dann sagen, hey, wollen wir haben, und durchaus bereit wären, sich anzustellen.
Gut, aber wie heißt dieses tolle Device, apropos tolles Device, dieses Sprout von HP?
Sprout von HP,
ja. Ist der Michael Schickram leider weg. Das war doch, ist gar nicht nach Deutschland gekommen.
Das haben sie mit großem Primborium. Ist in Deutschland nie gelauncht worden.
Aber das wäre ein Beispiel mal für ein neues Endgerät.
Fand ich ein interessantes Konzept. Fand ich ein interessantes Konzept.
Was überhaupt nicht erschienen ist, ne?
Nee. Aber ich denke, die Studie, Markus, die du zitiert hast, da geht es schon tatsächlich um PC-Hersteller, also PC, Personal Desktop Computer, Notebook, ja. Desktop Notebooks und nicht KIT, irgendetwas, Embedded und so weiter und so fort.
Ja, das
und
ist
dann
so.
Unternehmen halt, die halt klassischerweise PC-Hersteller sind, die auch technologisch jetzt nicht noch irgendwo anders im IT wirklich in den Genen drin sind, im KIT oder so. Die haben natürlich dann ganz schwer unter dieser nachlassenden Nachfrage leiden, weil sie auch nicht ausweichen können. Ich meine, da Toshiba, wenn die sich aus dem PC-Markt zurückziehen, die werden trotzdem dann noch weitere Produkte haben, womit sie Geschäfte machen können, wenn sie ihre Buchführung mal in den Griff bekommen und so weiter und so fort. Aber ob das auch so für eine Firma Asus gilt, weiß ich jetzt nicht. Ne? Ob die auch dann noch oder ob die nicht wirklich nur abhängig sind von diesen PC-Geschäft, und wenn das PC-Geschäft zusammenbricht,
da haben die schon ein Problem.
Ne? Was bleibt da noch übrig?
Ne? Ja.
Also ich glaube für die PC-Hersteller ist es schon wichtig, in neue Konzepte zu investieren und rechts und links zu schauen, wo man langfristig bleibt. Denn das glaube ich schon auch, da man nur mit PC und Notebooks zusammennageln und raus und Standardtechnik drin und die Komponenten sind eigentlich alle gleich.
Wer hat das denn deiner Meinung nach gut gemacht und wer hat das schlecht gemacht, Andreas? Das würde mich mal interessieren. Weil die Frage stellt sich ja nicht seit heute.
Die Frage stellt sich schon erheblich lang.
Sag mal, Dell. Wir waren ja sehr rührig.
Ich finde Dell die Entwicklung sehr spannend. Mhm. Dell hat sich ja bemüht, Unternehmens-IT bandbreit zuzukaufen und das aus einer Hand anzubieten, was ich grundsätzlich für eine richtige Strategie halte. Ich finde allerdings den letzten Zug, EMC für sehr viel Geld dazuzukaufen, mehr vom Gleichen und auch da nicht die Bleeding-Edge-Technologie, fragwürdig. Ich glaube, das war zu groß, zu teuer und es wird für eine Dell erheblich schwierig, da durchzukommen. Als Dell hätte ich wahrscheinlich anders investiert. Man hätte vielleicht eher eine VMware kaufen sollen oder da in eine andere Richtung gehen sollen. Aber Dell hat das bislang sehr clever gemacht. Auch der Zug, die Company von der Börse zu nehmen, aus der Beobachtung und dann umzubauen, und
Dell gehört zu den Firmen, Damian hat es angesprochen, mit der Frage, was noch übrig bleibt, wenn kein PC-Geschäft mehr da ist, wo eine Asus Probleme hätte. Eine Dell könnte auch, denke ich, ohne das PC-Geschäft heutzutage leben, ne, wie sie aufgestellt sind.
Dell hat ein starkes Server- und Storage-Geschäft und das trägt sicher mit anderen Margen länger als ein PC-Geschäft, ja. Das sehe ich schon so. Ich finde auch HP macht das gar nicht so schlecht. HP kombiniert das PC-Geschäft mit einem sehr, sehr profitablen Druckergeschäft, was vermutlich auch noch eine längere Zeit tragen wird, und kombiniert das mit einem sehr, sehr starken Forschungs- und Entwicklungsbudget und ist da wirklich sehr, also sehr stark in Forschung und Entwicklung. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Das muss man auch sein. Bei einer Asus weiß ich nicht. Bei Asus, die kommen ja vom Komponentengeschäft, haben sich dann in PC weiterentwickelt. Bei Asus weiß ich nicht, ob die noch irgendwas anderes in der Hinterhand haben, wo die nebenbei investiert haben. Keine Ahnung, kann ich heute nicht sagen.
Zumindest nicht.
Zumindest nicht so, dass man sieht. Ja. Bei einer Acer, wenn man bei Acer die internationalen Pressemitteilungen verfolgt, die in Taiwan laufen, dann muss man sagen, der Acer spricht schon sehr lange von anderen Themen als PC. Die sprechen von Cloud-Themen. Die haben ein großes Rechenzentrum in Taiwan. Die bieten da ganz andere Dinge an, die hier aber gar nicht sichtbar sind. Halte ich für interessant. Weiß man von hier aus noch gar nicht richtig, was dahinter steckt. Insofern schwer einzuschätzen. Bei einer Lenovo ist so ein bisschen ähnlich wie bei Dell. Man kauft immer mehr vom Gleichen zu. Gut, man hat jetzt auch ein starkes Servergeschäft dazu gekauft oder ein relativ starkes Servergeschäft. Das Telefongeschäft von Motorola muss man halt schauen, wie man das in Ordnung bringt, dass das Fahrt aufnimmt. Könnte auch interessant sein, steht aber sehr, sehr stark auf diesem Gerätefokus. Also würde ich ein bisschen ähnlich sehen wie bei Dell, wobei Dell natürlich von Storage-Seite und von Enterprise
sind die schon anders aufgestellt.
Sehr viel weiter also ist
Dell, als eine Lenovo. Ja, Dell denke ich auch. Dell ist so aufgestellt, wie eine Fujitsu aufgestellt ist, schon andere Ansätze als eine Lenovo.
Und bei einer Fujitsu, was ich bei einer Fujitsu interessant finde, eine Fujitsu ist auch relativ breit aufgestellt. Eine Fujitsu macht auch im Rechenzentrum und in der Cloud-Aktivitäten. Eine Fujitsu ist halt sehr, sehr stark in Japan und sehr, sehr stark in Deutschland. Und dazwischen ist irgendwie so wenig balanciert und das ist schon auch schwierig. Und die interessante Frage ist ja bei all diesen Betrachtungen immer nur, wer die Stückzahlen im Endeffekt herkriegt, kriegt die interessanten Rabatte und die interessanten Marketingtöpfe von der Intel und von der Microsoft, die sehr, sehr bestimmend sind dafür, wie die Preise sind und wie man da im Geschäft langfristig nach vorne kommt. Ja. Ich merke eine gewisse Unruhe bei unserem
Publikum, also,
die essen und trinken.
Genau, es hat mehrere Gründe. Zum einen riecht es hier furchtbar lecker nach Essen. Und die Hörer, die hier anwesend sind, sind auch schon alle ordentlich am Schmausen.
Wir müssen uns mal
demnächst dazu gesellen. Natürlich auch wesentlich lauter, weil jetzt die Abendgäste hier auch eingetrudelt sind mittlerweile.
Und wir müssen
auch Hunger haben.
Und wir müssen mit unseren Hörern auch nochmal eine Runde reden.
Und wir müssen auch mal mit unseren Hörern reden und das werden wir jetzt auch gleich tun und sozusagen auch zum Abschluss kommen. Wir machen noch die Picks und dann lassen wir es auch gut sein. Ein Thema wollte ich noch ganz kurz nachschieben, weil du Asus genannt hattest in dem Zusammenhang mit Komponentengeschäft. Jeder kennt ja wahrscheinlich noch die Firma Nvidia, die ja eigentlich auch so aus dem klassischen Grafikkartengeschäft kommt oder auch nach wie vor noch macht. Da finde ich es ganz interessant, die gehen ja extrem stark in den Bereich Automotive und sehr erfolgreich.
Ja, absolut.
Sehr erfolgreich. Also eine meiner Lieblingsaktien zurzeit.
Ja.
Ja, also wirklich sensationell. Das sind Unternehmen, die das geschafft haben. Ja, zu sagen, wir gehen aus diesem Grafikkartenmarkt irgendwann mal raus, weil das ist unlustig.
Und schauen. Wobei die nach wie vor auch in diesem Gaming-Umfeld. Aber du hast natürlich völlig recht. Die haben gesagt, das allein kann nicht unsere Zukunft sein. Und sind sehr stark in diesen Bereich reingegangen, alles was mit Autos zu tun hat und so. Und da sind sie halt wirklich jetzt mittlerweile wirklich super gut vertreten. Das ist auch so ein Fall, die Aktie hat sich hervorragend entwickelt, nicht weil das Unternehmen gesagt, wir kaufen die ganzen Aktien zurück, sondern weil sich das Unternehmen entwickelt hat. Und viele Anleger draußen gesagt haben, hey, da will ich dabei sein.
Die haben viel richtig gemacht. Auch dieser Schritt zu sagen, die Computerleistung übernimmt eigentlich der Grafikchip immer stärker und wir bauen Rechenzentren auf, in denen wir Grafikfarmen also betreiben. Das ist schon wirklich der Hit. Oder sensationell.
Ja,
sensationell. Eigentlich ist das sensationell. Und da siehst du übrigens auch, wie stark dieser Online-Spielemarkt ist. Denn da ist man auch sehr stark mit diesen Serverfarmen aktiv. Das heißt, da stellt Nvidia sehr viel Rechenleistung zur Verfügung, was ja anscheinend eigentlich gar nicht deren Core-Geschäft ist. Das ist wirklich schon eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Und beim PC muss man einfach sagen, warum stehen die Leute nicht Schlange? Ja, weil ein PC was Normales geworden ist. Sowas. Das ist halt einfach da. Spricht man nicht groß drüber. Man spricht über die Apple-Uhr, die hat noch keiner. Das ist interessant und das, was alle haben, ist schon mal. Ja.
Ja. Markus, hast du einen Pick mitgebracht zum Abschluss?
Bedauere, nein. Ich habe nichts Lesenswertes in letzter Zeit gelesen und auch, was ich sonst immer gerne empfehle.
Keine Anschaffung, kein gut Kinofilm.
Doch, den neuen. Oh, gut, dass du mich erinnerst. Spectre habe ich geguckt.
Ja, habe ich auch geschaut.
Mhm. Habe ich noch nicht gesehen?
Habe ich auch geschaut. Damian?
Den muss ich mir unbedingt noch ansehen.
Ja, ja, gut. Solltest du.
Ja,
solltest du.
Ja, also ich bin James Bond Fan, kann man schon so sagen. Mein erster Film, den ich alleine ohne Eltern geguckt habe, war Moonraker. War ich zum ersten Mal allein im Kino, genau. Und den Daniel Craig finde ich sehr gut, zusammen mit Sean Connery, ist eigentlich so mein Lieblingsbond. Echt? Ja. Casino Royale ist
aber übrigens. Aber der hört ja auf, ne?
Ja, das haben die anderen davor auch immer mal gesagt, um noch ein bisschen mehr Geld rauszukitzeln, das kann auch sein. Casino Royale ist übrigens, jeder Bond-Fan hat ja auch eine Hitliste, eine eigene. Ne? Also Casino Royale ist in der Tat mein Lieblingsbond, sein erster. Echt? Ja, den finde ich am besten. Spectre, sie ist da irgendwo dazwischen angesiedelt. Ich denke mal Skyfall-Niveau, den fand ich jetzt auch nicht so berauschend in der Liga. Bisschen lang.
Die Titelmelodie von Skyfall ist schön.
Die ist besser als die vom Neuen. Das ist ja ganz entsetzlich, ne? Der Neue. So?
Habe ich noch gar nicht gehört.
Ja. Oh, ich fand das recht in Ordnung.
Die Stimme ist so hoch etwas.
Echt?
Ja.
Also mir hat der neue Bond wirklich gut gefallen und ich bin ja der Meinung, der beste Bond ist immer der neueste Bond. ich hab mir alle mehrfach immer wieder angeschaut. Aber der beste Bond ist immer der neueste, wobei mein Lieblingsbond tatsächlich Pierce Brosnan ist.
Oh Gott.
Tatsächlich?
Ehrlich? Ja, total. Nee,
den mag ich überhaupt
nicht. Wirklich mag ich sehr, mag die Filme, aber ich finde
den neuen Bond trotzdem besser. Er hat vielleicht die beste Frisur gehabt, aber fand ich ihn gar nicht. Er
macht auch die beste Figur.
Frisur.
Ich sage, er macht auch die beste Figur.
Nein, ich fand ihn ganz, finde ihn gar nicht.
Aber die neuen Bonds, ich fand den neuen Bond, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Wie auch immer man dann die Auflösung der Geschichte finden mag, aber die Geschichten im Nachhinein betrachtet sind die Bond-Geschichten ja alle irgendwie lapidar.
Ja, klar.
Und sie enden dann.
Es kommt da nicht drauf an.
Nein, und es kommt auch eben. Damian, es kommt auch gar nicht drauf an. Genau, da sagst du was total Wahres. Mhm. Und von daher, also für mich ist der neue Bond absolut, absolut empfehlenswert.
Ja, fand ich toll. Man kann ihn schon gucken. Ich finde kein absolutes Bond-Highlight, aber durchaus, man beißt sie nicht ins Knie, wenn man das Kinoticket gekauft hat.
Nein, auf gar keinen Fall tut man das. Vielleicht vor Freude.
Hast du dir echt schon mal ins Knie gebissen, weil du den falschen Film warst?
Ich bin sogar zwei, drei Mal aus dem, das kam ganz selten vor, aber zwei, drei Mal, ich weiß nicht mehr genau welche Filme, bin ich auch rausgegangen schon mal, ja.
Ehrlich?
Ja.
Das habe ich noch nie gemacht.
Ich finde sonst David Lynch Filme gut, das war Lost Highway von ihm. Der war so chaotisch und da habe ich nicht zusammengekriegt, bin ich rausgegangen. Und bei irgendeinem deutschen Film, ich glaube Malina oder sowas, den habe ich mal im Unikino geguckt. Das war
harter Stoff.
Und da bin ich, glaube ich, auch rausgegangen. Also da muss es schon knüppeldick kommen, ne?
Okay. Ja, ich muss mal auch noch anschauen. Aber er läuft ja hoffentlich noch in dem
Moment. Schau, Diana ist wirklich, also er lohnt sich echt.
Na, den möchte ich sehen und den Marsianer möchte ich auch noch gerne sehen. Oder heißt der Marsianer? Ich glaube schon.
Oh, den wollte ich auch noch sehen. Den wollte ich auch sehen.
Hat ja auch sehr, sehr gute
Kritik. Ridley Scott finde ich ansonsten toll. Viele Filme von ihm toll. Aber da fand ich so die Handlung, als ich so die Inhaltsangabe gelesen hatte, ist da halt auf dem Mars, der arme Mensch, und macht da so einen Ackerbau, oder, um halt so Nahrung anzubauen, soll gerettet werden. Fand ich jetzt so für zwei Stunden, weiß nicht, ob sich das...
Ja, ich sage endlich mal wieder einen Science-Fiction-Film im Kino. Gab's da sonst relativ wenig.
Interstellar war super.
Interstellar, ja, den habe ich auch nicht gesehen. Aber das ist das nicht der, wo die nur die ganze Zeit da im Weltraum rumtrudeln?
Nein, die...
Ist das nicht mit dem John Clooney und
Nein.
Nee, das ist der andere. Das war Gravity, ne?
Das war Gravity. Interstellar ist, wo die Erde verlassen müssen.
Ach ja.
Und einen neuen Planeten besiedeln müssen, weil die Erde droht unterzugehen und dann auch durch ein Wurmloch fliegen.
Wurmloch, sehr gut.
Was ich in der Vorschau ja gesehen habe, ist die Vorschau für den neuen Film der Coen-Brüder. Und den werde ich mir definitiv anschauen.
Der Coen-Brüder muss man anschauen.
Da geht es um die Entführung des Hauptdarstellers eines Sander-Letten-Films.
Genau,
das finde ich doch vom Thema schon mal sensationell. Ja, George Clooney spielt den Hauptdarsteller.
Ach,
Der hat ja fast immer dieselben Schauspieler.
Der Trailer hat mich überzeugt. Den werde ich mir unbedingt anschauen.
Also es gibt, glaube ich, keinen Film von den Coen-Brüdern, den man sich nicht anschauen kann.
Ja,
sicher.
Doch, also den einen fand ich ganz schrecklich, wo die immer singen mit George Clooney.
Oh, Brother, Where Are
They?
Der war super.
Nein.
Markus.
Ach,
Komm,
der ist
war,
gut.
Der war Pick, der war Pick im, der war Pick im Channelcast bei mehrfach.
Ah, der war super.
Also das ist ein super Film.
Finde ich auch. Ja. Okay, da stehe ich anscheinend allein da. Und tolle Musik.
Also, mein Lieblingsfilm, einer meiner Lieblingsfilme von, mein Lieblingsfilm ist ja Big Lebowski.
Ja, klar.
Oh ja. Also, der ist sicherlich gut und dann kommt auch gleich schon Fargo.
Fargo, sensationell.
Und ich weiß nicht, ob einer von euch einen Netflix-Account hat. Wenn nicht, lohnt sich's mal, das vierwöchigen Test-Account zu klicken, so dass man vier Wochen lang Netflix uns anschauen kann. Es gibt ja zwei Staffeln Fargo mittlerweile als Serie.
Oh, der soll gut sein, habe ich mir sagen
lassen. Sensationell gut. Also die toppen Fargo nochmal. Und das ist ja auch von den Coen-Brüdern als mitgemacht. Sensationelle Charaktere, sensationelle Geschichten, sensationelle Landschaften mit viel Schnee. Also absolut sehenswert. Es sind jeweils, glaube ich, 6 oder 7 Folgen pro Staffel und da hat jetzt die zweite Staffel angefangen und ich habe den Fehler gemacht, die jetzt auch zu beginnen und jetzt fehlen mir noch 3, die kommen noch jetzt die nächsten Wochen, ich glaube, im Abstand von jeweils einer Woche kommt dann noch und das macht man besser nicht, schaut man besser dann irgendwie so
rein. Stück oder
ja, es ist dann doch echt schrecklich. Also sehr empfehlenswert. Ist aber nicht mein Pick, aber ich ziehe meinen dann vor, weil ich das Wort jetzt schon an mich gerissen habe.
Du mach ruhig, ich hätte nämlich auch den Bond gepickt.
Ach, du hättest den Bond gepickt. Ja, sehr gut.
Absolut.
Der Damian hat ja vorhin quasi schon gepickt, nämlich sein Buch.
Richtig. Bernhard Diener, Entschuldigung, ist das eine Rüde?
ein schöner Titel.
Du kannst bestimmt noch die ISBN-Nummer auswendig.
Nein. Aber sie hat eine, aber ist eine vorhandene.
Frage, merkst du eigentlich, wie gut wir noch eingespielt sind nach all der Zeit?
Ja. Kannst du jederzeit mal wieder, wenn dir da ist.
Wobei der Begriff Blackberry gar nicht gefallen ist.
Ja, das ist richtig.
Nee, ich habe noch einen.
Der Michael Schickram hat mir vorhin gesagt, er hat alle Channelcasts nochmal angehört vom Jubicast. Und meinte, das Wort Blackberry wäre hauptsächlich in der Sicking-Ära.
Das ist wohl wahr, ja.
Über und 400 Mal gefallen.
Aber nur sozusagen.
Über 400 Mal.
Nur im Verteidigungsfall.
Weil Christian
hat ja immer das Unternehmen schon so oft totgeredet und die Produkte zum Teufel gewünscht. Ja, und dann musste ich natürlich einfach nur sozusagen, ne, Advocatus Diabolus.
Ist absolut legitim. Ja. Ist absolut legitim. Übrigens, wisst ihr, welcher Unternehmensname noch deutlich häufiger gefallen ist?
Ja, Konrad.
Nee. Hat mich auch gewundert. Nee. Doch, hat mich auch gewundert. Über 700 Mal.
Ehrlich?
Ja. Die anderen hat er nicht gezählt, das weiß ich nicht. Die anderen wahrscheinlich auch oft,
Apple,
aber...
Apple ist oft
gefallen. Apple ist auch oft gefallen, denke ich auch. Denke ich auch.
Ja.
Und also?
Wer von euch hat...
Also ist auch oft gefallen.
Ja, mit Sicherheit, ja. Also und HP. Wer von euch hat das letzte Mal... Oder wer von euch wechselt regelmäßig seinen Stromanbieter?
Du magst das. Seit du mit diesem Wenninger zusammen diesen anderen Podcast das magst. Das
ist dieser Einfluss von dem Wenninger.
Genau.
Hey.
Nee, nicht mal. Also es gab vor etlichen Jahren mal einen sehr schönen Dienst, der hieß Stromhexe. Und diesen Dienst hast du ganz einfach gesagt, was du im Jahresdurchschnitt so brauchst. Und dann haben die im Hintergrund immer geschaut, ob es wieder einen günstigeren Anbieter gibt. Und die sind aber in die Insolvenz gegangen, was ja schade ist. Und dann habe ich das über Jahre hinweg nicht mehr gemacht. Weil ich sage euch eins, der Wechsel eines Stromanbieters bringt dir pro Jahr Minimum 300 Euro.
Nee.
Minimum. Echt? Minimum. Allein schon deswegen, weil du immer einen Neukundenbonus bekommst von jedem Stromanbieter. Mhm. Also die zahlen dir von Haus aus irgendwas zwischen 200, 250 Euro. Als Neukundenbonus, den du dann gutgeschrieben bekommst und allein dadurch kommst du mit deinen Stromkosten schon runter. Aber zugegeben, es ist natürlich lästig. Keiner mag das vergleichen, keiner will da zu Check24, Verifox und wie sie alle heißen, die dich sowieso eigentlich nur über den Tisch ziehen und dort Stunden damit verbringen. Sowas lässt man gerne einen Dienstleister machen. Und da gibt es jetzt einen neuen Dienst, der heißt switchup.com und der ist vor einigen Wochen an den Start gegangen und der Macher hinter dem Dienst ist der Gründer von Audible, Arik Meyer. Der hat also Audible damals gegründet, was ja auch ein sehr erfolgreiches Unternehmen war oder eine gute Idee war, die er später dann an Amazon verkauft hat.
Genau.
Und der hat sich jetzt gedacht, ich nehme mal das Thema Strom an Und sehr kompetent, ganz toller Service. Du meldest nur einmal, wie sind meine aktuellen Daten, wie viele Leute habe ich, was habe ich so von Kilowattstunden, musst einfach mal die letzte Rechnung anschauen. Schickst es hin und ein paar Minuten später kriegst du die ersten Angebote, aber nicht nur eins, du kriegst drei oder vier und kannst dich dann entscheiden, sagst du, das nehme ich und dann machen die alles für dich. Du musst dich überhaupt nichts kümmern, kein Kündigungsschreiben machen, keine Veränderungen und so weiter, die erledigen alles für dich. Der Dienst ist kostenlos, die verdienen dort nichts dran und also verdienen nichts mit dir, die verdienen ihr Geld anders, klar. Und sie kümmern sich auch darum, regelmäßig zu schauen, ob es neue, interessante, lukrative Angebote für dich gibt und schlagen die dann ganz einfach vor und dann sagst du, ja, will ich haben oder will ich nicht haben. Also, ausprobieren, kann man wirklich einen Haufen Geld sparen. Und der zweite Tipp ist da in dem Zusammenhang auch, sich seine Hausrat- und Haftpflichtversicherungen auch regelmäßig anzuschauen. Das habe ich auch in diesem Jahr mal wieder gemacht. Und auch da Einsparungen im Bereich 60 bis 70 Euro pro Versicherung bei gleichzeitig wesentlich besseren Versicherungsbedingungen. Also, auch da lohnt sich's mal ab und an reinzuschauen. Ich weiß, da ist man ein bisschen faul, aber das sind immer so schleichende Kosten, gerade bei diesen Versicherungen, die man ja dann einmal abschließt und dann am liebsten vergisst, ne, weil lästig, mag man sich nicht drum kümmern.
Ja.
Also, da lohnt sich schon mal hinzuschauen. Aber das Thema Strom kann man sich abnehmen lassen. Gas machen die im Übrigen auch.
Ach, das ist interessant.
Ja. So, dann gesellen wir uns jetzt zur
Hörerschaft.
Bitte? Zur Hörerschaft, genau, und essen auch mal was. Ich habe auch echt Hunger jetzt. Wahrscheinlich wird es jetzt für die Leute, die das hören, auch eh schwierig, das alles zu hören. Ob der Laden Geräusche hier.
Genau.
Wir sagen auf Wiedersehen. Schön, dass ihr dabei wart bei der Folge 50. Bedanken uns bei allen, die hier gekommen sind, die mit gepodcastet haben und verbleiben
und wünschen einen frohen Advent.
Genau.
Senden wir vor Weihnachten nochmal? Müssen wir klären.
Senden wir vor Weihnachten nochmal? Ja, ich denke, das sollten wir schon machen, oder?
Ja, eine nette auch. Weihnachtssendung. Ja,
ich denke auch.
Ja, mach doch nochmal eine schöne Weihnachtssendung.
Ja, klar. Hey. Wo wir dann singen oder irgendwas.
Ja, unterm Baum.
Genau. Also, macht es gut. Ciao, servus.
Bis dahin. Ciao. Tschüss.